Wir haben heute Nachmittag ein großes Projekt vor uns, Zacharja Teil 2. Letztes Mal haben wir uns noch mit den ersten 6 Kapiteln beschäftigt aus dem Buch Zacharja. Das waren die 8 Nachtgesichter des Propheten in 8 Traumvisionen. Hat Zacharja ermutigende Botschaften bekommen für sein Volk damals. Es war da um das Jahr 520 vor Christus. Die Juden durften ja ab 539 durften sie auf Veranlassung von Kyros oder Kores, dem Perserkönig, der Babylon eroberte, wieder heimkehren aus der babylonischen Gefangenschaft, aus dem heutigen Irak, zurück ins Land der Väter. Zehntausende haben diese Möglichkeit wahrgenommen und sind mit Zerubabel zurückgekehrt. Kann man alles nachlesen in Esra 1, 2. Das erste, was sie machten, Esra 3, sie bauten den Altar des zerstörten Salomo-Tempels wieder neu auf, genau an seiner Stelle auf dem Tempelberg in Jerusalem. Und im nächsten Jahr begannen sie auch das eigentliche Tempelhaus zu bauen, den Grund zu legen. Aber nach einiger Zeit gab es Widerstand von den Feinden. Das waren die Samariter, dann die Ammoniter, heutiges Jordanien, und die Araber, also Ismailiten. Und die haben Widerstand geleistet. Die haben es dazu gebracht, dass schließlich ein späterer Perserkönig sogar einen Baustopp durchsetzte. Und so hörte das Volk auf. Aber Haggai trat dann als Prophet auf und sagt, ihr macht euch schöne Häuser, aber das Haus Gottes, das steht Wüste. Und das Volk hat gesehen, dass sie die Prioritäten ganz falsch gesetzt haben. Sie ließen sich durch Haggai ermahnen, der dann auch durch Zacharja unterstützt wurde. Während Haggai mehr auf die momentane Situation einging, das Haus Gottes damals, so zeigt Zacharja mehr die Zukunft Jerusalems. Und er macht den damaligen Juden in ihrer schwierigen Situation Mut, treu zu sein, weil der Herr für Jerusalem wunderbare Pläne hat. Einiges haben wir davon eben letztes Mal schon gesehen in den 8 Nachtgesichtern des Zacharja. Und jetzt kommt immer noch zugehörig zu diesem ersten Teil, kommt ein weiterer Block für sich. Das ist Kapitel 7 und 8. Da gibt es Belehrungen über Trauer und Freude. Juden stellten dem Herrn eine Frage im Blick auf das Thema Fasten. Und der Herr gibt dann 4 Antworten auf diese Frage. Das sind diese Kapitel 7 und 8, die wir jetzt gleich miteinander in Angriff nehmen. So wird der erste Teil von Zacharja dann abgeschlossen. Es folgt dann der zweite Hauptteil von Zacharja, das sind die Kapitel 9 bis 14. Wobei, die bestehen aus 2 Blöcken. 9 bis 11 habe ich überschrieben mit der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Da finden wir in diesen Kapiteln dann auch insbesondere dieser Schlüsselvers 9, Vers 9. Jerusalem soll frohlocken, denn der König kommt auf einem Esel. Das ist das erste Kommen des Herrn Jesus. Und die Kapitel 12 bis 14 bilden auch wieder einen Block. Und den habe ich umschrieben mit der angenommene Messias. Sein zweites Kommen. Und da haben wir als ganz wichtigen Schlüsselvers Zacharja 14, Vers 3, dass der Herr kommen wird und seine Füße an jedem Tag auf dem Ölberg stehen werden. Östlich von Jerusalem. Das ist das zweite Kommen Jesu in Macht und Herrlichkeit. Also nochmals, 9 bis 11, der verworfene Messias, 12 bis 14, der angenommene Messias. Aber gerade jetzt unmittelbar wollen wir uns dieser Belehrung über Trauer und Freude zuwenden, Kapitel 7, Abvers 1. Ich lese den Text einfach so vor, wie er im Skript steht. Die ersten drei Verse habe ich überschrieben mit Frage zum Fasten. Und es geschah im Jahr 4 von Darius dem König. Das können wir wieder schön datieren. Das ist das Jahr 518 vor Christus. Es geschah im Jahr 4 von Darius dem König. Das Wort des Ewigen geschah zu Sacharja am Tag 4 des 9. Monats im Kislev. Damals hatte Bethel den Sar-Eser und den Regem-Melech und seine Männer gesandt, um das Angesicht des Ewigen anzuflehen. Indem sie den Priestern, die dem Haus des Ewigen gehörten, sagten, und indem sie den Propheten, das sind Haggai und Sacharja, sagten, soll ich weinen im 5. Monat, indem ich mich enthalte, wie ich schon so viele Jahre getan habe. Was ist dieses Weinen im 5. Monat? Nun, durch die Ereignisse der babylonischen Gefangenschaft haben die Juden verschiedene Tage als Fastentage neu eingeführt. Gott hatte keinen Befehl dafür gegeben. Das einzige in der Bibel vorgeschriebene Fasten war eigentlich das Fasten des Yom Kippur. 3. Mose 16, da musste jeder seine Seele kasteien. Das bedeutete eben in Trauer sich der Speise enthalten. Aber sonst haben wir nicht dieses Fastengebot. Aber die Juden haben sich das selber auferlegt für bestimmte Ereignisse. So zum Beispiel im 4. Monat, am 9. Tag, hat man das Gedenkfasten eingeführt wegen der Zerstörung der Mauer von Jerusalem durch Nebukadnezar. So wie das beschrieben ist in Jeremia 39,2, 52, 6 und 7. Dann im 5. Monat, der ja hier im Text jetzt erwähnt wird, am 9. Tag, das ist der 9. Av, das ist der Tag der Zerstörung des Tempels. An diesem Tag haben die Babylonier den Salomo-Tempel in Schutt und Asche gelegt. Und so wurde der 9. Av als Fastentag eingeführt. Und jetzt fragen diese Juden aus der Stadt Bethel, eine Gesandtschaft nach Jerusalem zu Sacharja schickten, sollen wir dieses Fasten jetzt weiterführen? Die Zerstörung Jerusalems fand ja statt im Jahr 586 vor Christus und jetzt sind wir im Jahr 518. Sollen wir das weiterführen? Und Gott beantwortet diese Frage in 4 Antworten, wie gesagt. Dann gab es noch andere Ereignisse. Im 7. Monat, am 3. Tag, da gedachte man der Ermordung Gedalias. Diese Ermordung wird zum Beispiel ausführlich beschrieben in Jeremia 41 und in 2. Könige 25 auch erwähnt. Gedalia war ein treuer Mann, der, nachdem die Babylonier das jüdische Königreich vernichtet hatten, der letzte König Zedekia wurde auf die Seite gesetzt, da haben die Babylonier diesen treuen Mann Gedalia als Statthalter eingesetzt. Immer noch im Land Israel. Und dieser Mann wurde ermordet. Und dieses schlimme Ereignis hat man eben auch mit einem Fastentag im Gedächtnis zu halten versucht. Dann ein weiteres Fasten, das auch noch erwähnt werden wird in dem weiteren Text von Sacharja 7. Das ist das Fasten im 10. Monat, im 10. Tebet. Das ist der Tag, wo die Belagerung Jerusalems begonnen hatte. Beschrieben in 2. Könige 25,1 und Jeremia 39,1. Also solche wichtigen Ereignisse wurden mit Fasten im Gedächtnis gehalten. Und jetzt kommt die Frage, sollen wir das auch weiterhin so tun? Jetzt kommt die erste Antwort ab Vers 4. Da geschah das Wort des Ewigen zu mir, indem er sagte, sprich zu dem ganzen Volk des Landes und zu den Priestern, indem du sagst, wenn ihr trauernd gefastet habt, im fünften und im siebten Monat, und zwar diese 70 Jahre lang, habt ihr wirklich für mich gefastet. Und wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, seid nicht ihr die Essenden und ihr die Trinkenden. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten, als Jerusalem bewohnt und ruhig war und ihre Städte rings um sie her und der Negev und die Schefela bewohnt waren? Das ist die erste Antwort. Also Gott sagt, ja, ihr habt das jetzt so viele Jahre gemacht, dieses Fasten, aber habt ihr das eigentlich für mich gemacht? Habe ich dadurch irgendwie etwas Besonderes gewonnen? Man kann sich auch umkehren. Wenn ihr esst und wenn ihr trinkt, macht ihr das, weil das Gott etwas bringt? Nein, ihr esst und trinkt, weil ihr das nötig habt. Und so sagt ihr, so war das auch mit dem Fasten, wenn ihr euch der Speise enthalten habt, da könnt ihr nicht meinen, ihr hättet dadurch etwas verdient vor Gott. Also, Sie müssen sich fragen, ist das wirklich geschehen für Gott oder hat das nicht eigentlich eher einen Nutzen gehabt für Sie, weil Sie eben sich bewusst wurden, ja, warum sind all diese Katastrophen gekommen? Das war wegen unserer Sünden. Und darum erinnert Gott Sie an das Wort der früheren Propheten, Vers 7. Kennt ihr nicht die Worte, die der Ewige gesprochen hatte durch die früheren Propheten? Gott hat ja gewarnt, als Jerusalem noch bewohnt und ruhig war. Und als man noch in all den Städten rund um Jerusalem her normal wohnte und auch im Negev, also in der Wüste unten, und in der Schefela. Die Schefela, habe ich erklärt in Fußnote 6, ist die Bezeichnung der Westabhänge der judäischen Berge und der Niederung entlang dem Mittelmeer. Also das ganze Gebiet vom Gazastreifen hinauf bis nach Tel Aviv, ist alles die Schefela. Das heißt eigentlich wörtlich übersetzt das Tiefland. War alles noch damals bewohnt und die Propheten haben gewarnt, wenn ihr euch vom Herrn weiter entfernt und nicht umkehrt, dann werdet ihr eben unter dieses Gericht kommen. Und das ist geschehen. Warum fastet ihr? Ihr müsst einfach daran denken, das ist ja alles gekommen, weil ihr gesündigt habt. Ihr könnt also nicht denken, jetzt mit dem Fasten verdient ihr etwas. Denn diese Tage wären nicht gekommen, hättet ihr damals aufs Wort Gottes gehört. Und nun kommt die zweite Antwort, ab Vers 8. Und das Wort des Ewigen geschah zu Sacharja, indem er sagte, so spricht der Ewige der Heerscharen, indem er sagt, richtet ein Gericht der Wahrheit und übt Bundestreue und Barmherzigkeit einer gegen den anderen. Und die Witwe und den Waisen, den Fremden und den Elenden bedrückt nicht. Und Böses des einen gegen den anderen sind nicht in euren Herzen. Und jetzt merkt man auf dem Blatt, ändert der Satz. Ab jetzt ist es nicht mehr in Verszeilen, sondern jetzt kommt etwas in Prosa. Gott kommentiert nun, wie das früher war. Aber sie weigerten sich aufzumerken. Und sie boten einen verhärteten Nacken dar. Und ihre Ohren machten sie stumpf, weg vom Hören. Und ihr Herz machten sie zu einem Diamanten, weg vom Hören des Gesetzes. Und den Worten, die der Ewige der Heerscharen sandte durch seinen Geist, durch die früheren Propheten. Und so entstand ein großer Zorn von Seiten des Ewigen der Heerscharen. Und es geschah gleich, wie ihr gerufen hatte und sie nicht hörten. So werden sie rufen und ich werde nicht hören, spricht der Ewige der Heerscharen. Und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Und das Land wurde zur entsetzlichen Wüste, ohne Hin- und Herziehenden. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer entsetzlichen Wüste. Also Gott sagt in dieser zweiten Antwort, wichtig wäre nicht das Fasten, sondern wichtig wäre, dass ihr nach der Bibel lebt und auch richtig die Dinge beurteilt, so wie Gott das beurteilt. Richtet ein Gericht der Wahrheit. Bundestreue sollen sie üben, Barmherzigkeit, Witwe und Waisen nicht bedrücken, nichts Böses denken gegen den anderen, planen gegen den anderen. Aber die ganze Katastrophe kam eben, weil sie nicht hören wollten. Und jetzt, was hier beschrieben wird, 11 bis 14, hat eigentlich eine Doppelbedeutung und geht über die babylonische Gefangenschaft hinaus. Denn das Gleiche hat sich ja nochmals ergeben mit den Juden, die aus Babylon zurückgekehrt waren. Die haben wieder nicht gehört. Und deshalb kam die weltweite Zerstreuung unter alle Völker ab dem Jahr 70. Nicht wahr? Ab dem Jahr 605 vor Christus, da wurden die Juden nach Babylon gebracht, zu einer anderen Nation. Aber hier steht in prophetischer Vergangenheitsform, Vers 13, und es geschah, Vers 14, und ich zerstreute sie unter alle Nationen, die sie nicht kannten. Also das ist genau nochmals geschehen mit den Juden, also das heißt ihren Nachkommen, die zurückgekehrt waren aus Babylon. Und so machten sie das Land der Köstlichkeit, ein wunderbarer Name für das Land Israel, zu einer entsetzlichen Wüste. Und tatsächlich, ab dem Jahr 70 nach Christus, in einem jahrhundertedauernden Prozess, wurde auch das Land der Bibel vollkommen verwüstet. Der Prozess hat einen Höhepunkt erreicht im 19. Jahrhundert, als das Land wirklich ein kaputtes Land war. Mark Twain beschreibt es ja in seinem Reisebericht Innocents Abroad als ein Land spärlich bewohnt, nichts Liebliches habend für die Augen, ein Land ohne Perspektive, gebrochen, ohne Hoffnung. Das war Palästina 1867. Jahre bevor dann die erste große jüdische Einwanderung kam, 1882. So machten sie das Land der Köstlichkeit zu einer Wüste. Und ab dem Jahr 70 wurden sie eben unter alle Nationen zerstreut. Also Gott sagt, was nützen diese Fastentage, wenn ihr nicht auf die Bibel hört? Das wäre das Entscheidende. Und traurig ist, die Nachkommen dieser Juden, die hier fragen, sollen wir weiterfahren mit dem Fasten? Die haben genau den gleichen Fehler wieder begangen und haben nicht gehört auf das Wort des Herrn. Der Herr Jesus sagt ja in dieser letzten Woche vor Karfreitag, Matthäus 23, wie oft habe ich dich, Jerusalem, versammeln wollen, wie eine Henne ihre Jungen, ihre Küken unter die Flügel, und ihr habt nicht gewollt. Und so kam die noch schlimmere Verwüstung und die weltweite Zerstreuung der Juden. Und noch etwas Eindrückliches, der Tempel wurde wieder zerstört im Jahr 70. Und wann? Am 9. Av. Genau am gleichen Tag, an diesem Tag, den die Juden als Fastentag eingeführt hatten, ab der Zerstörung des Salomo-Tempels, des ersten Tempels, 586 vor Christus, diesen Fastentag haben wir beibehalten bis ins Jahr 70 und dann konnte man ihn gleich weiter beibehalten bis heute. Der 9. Av ist dieser Tag, wo Juden in aller Welt schreien und weinen wegen der Zerstörung des Tempels. Jetzt kommt die dritte Antwort. 8, 1 bis 17. Und es geschah das Wort des Ewigen der Heerscharen, indem er sprach, so spricht der Ewige der Heerscharen. Ich habe um Zion geeifert mit großem Eifer und mit großem Grimm habe ich um es geeifert. So spricht der Ewige. Ich kehre nach Zion zurück und werde wohnen in Jerusalem. Und Jerusalem wird genannt werden die Stadt der Wahrheit. Und der Berg des Ewigen, der Heerscharen, der Berg der Heiligkeit. Also Gott sagt, Jerusalem habe ich nicht aufgegeben. Trotz all der Sünden meines Volkes. Es kommt die Zeit, wo Gott in Jerusalem wohnen wird. Das geht natürlich jetzt, diese Prophetie geht auf die Endzeit, auf das tausendjährige Reich, auf die Wiederkunft Jesu hin. Und Jerusalem wird einmal die Stadt der Wahrheit werden. Wir haben gelesen bei der zweiten Antwort, richtet ein Gericht der Wahrheit. Das war das Problem, dass sie das oft eben nicht getan haben. Aber einmal wird diese Stadt die Stadt der Wahrheit werden. Und der Tempelberg wird dann heißen, der Berg der Heiligkeit. Bis heute ist dieser Berg entweiht und wird tagtäglich gelästert durch den Muezzin-Ruf vom Tempelberg herab, wo ein anderer Gott als größer gepriesen wird. Aber der Tag kommt, sagt der Herr, da wird dieser Berg des Ewigen der Heerscharen der Berg der Heiligkeit genannt. Es ist nicht der Berg Allahs, es ist der Berg des Ewigen der Heerscharen. Das ist der Gott der Bibel. Weiter, Vers 4. So spricht der Ewige der Heerscharen. Es werden noch sitzen, Greisen und Greisinnen. Es kommt Seite 4. In den Straßen Jerusalems. Ein jeder mit seinem Stab in seiner Hand vor Menge an Tagen. Das ist also ein Blick eben auf das tausendjährige Reich. Jerusalem wird wieder eine Stadt werden, die pulsierendes Leben haben wird. Und die Straßen der Stadt werden voll sein von Knaben und Mädchen, die spielen auf ihren Straßen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Wenn es ein Wunder ist in den Augen des Überrestes dieses Volkes in jenen Tagen, wird es auch ein Wunder sein in meinen Augen, Spruch des Ewigen der Heerscharen. Er sagt, Juden später werden einmal denken, wie kann das möglich werden, dass sich dieses Wort einmal erfüllen würde. Man denkt, wie Jerusalem durch die Jahrhunderte hindurch diese verlassene Stadt war. Die Juden zerstreut in aller Welt, am Passafest, am Schluss grüßt man sich in New York oder in Moskau oder wo auch immer, in Casablanca, am Familientisch und sagt, Bashana, Haba Birushalayim, im kommenden Jahr in Jerusalem. Aber Gott sagt, wenn das für euch etwas Großes ist, Unmögliches ist, ein Wunder, ist das dann auch für mich ein Wunder, das ich nicht tun könnte. Vers 7. So spricht der Ewige der Heerscharen. Siehe, ich rette mein Volk aus dem Land des Aufgangs und aus dem Land des Sonnenuntergangs. Und ich werde sie herbeibringen und sie werden wohnen inmitten Jerusalems. Ja, Gott verheißt, um diese Prophetie über Jerusalem als pulsierende jüdische Stadt zu erfüllen, wird er die Zerstreuten in aller Welt zurückführen. Jetzt in dieser Stelle wird besonders der Sonnenaufgang erwähnt, der Osten und der Westen, das Land des Sonnenuntergangs. Ich habe ja vor einiger Zeit an einem Bibelstudientag diesen Vortrag gehalten, ich habe es anders formuliert. Ein Volk kehrt heim. Und da haben wir gesehen, wie die Bibel ganz konkret beschreibt, aus welchen Ländern Juden zurückkehren werden. Wir haben gesehen, dass sogar China speziell erwähnt wird. Und wie das sich wirklich erfüllt hat in unserer Zeit. Wie Juden aus China wieder zurückgekehrt sind ins Land der Väter. Also sogar aus dem fernen Osten. Also ganz, ganz von vom Ende des asiatischen Kontinents sind sie hergekommen, aus China und auch aus anderen asiatischen Ländern. Und sie sind auch gekommen aus Amerika, aus Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika, aus dem Land des Sonnenuntergangs. Und ich werde sie herbeibringen und sie werden wohnen inmitten Jerusalems. Und sie werden mir zum Volk sein. Und ich werde ihnen zum Gott sein in Wahrheit und in Gerechtigkeit. Kann man sich noch erinnern, als wir Hosea durchgenommen haben. In Hosea 1 sagt Gott seinem Volk, weil ihr so gegen mich gesündigt habt, seid ihr jetzt nicht mehr mein Volk. Ihr seid Lo-Ami, nicht mein Volk. Und ich bin nicht mehr euer. Aber in dieser Prophetie von Hosea wird gesagt, dass der Tag aber kommen wird, wo Gott sein Volk wieder annehmen wird als sein Volk und er wird es nennen Ami, mein Volk. Aber wir haben doch gesehen, das bezieht sich erst auf die Endzeit, wenn dann im Zusammenhang mit der großen Drangsal in Israel eine Erweckung kommen wird und Gott schließlich dieses Volk wieder als sein Volk anerkennen wird. Wichtig, also in der heutigen Zeit ist Israel immer noch Lo-Ami, nicht mein Volk. Und Petrus sagt ja in 1. Petrus 2, er schreibt ja an Juden. 1. Petrus 1,1 sagt er ja, er schreibt denen in der Zerstreuung, verschiedenen Landschaften, und Zerstreuung ist Diaspora auf Griechisch. Das ist der Fachausdruck für die Juden, die im Ausland zerstreut wohnen. Und diesen bekehrten, wiedergeborenen Juden sagt er, ihr seid einst nicht ein Volk gewesen, aber jetzt seid ihr ein Volk Gottes. Dadurch, dass sie zum Glauben an den Messias gekommen waren und Teil des himmlischen Volkes Gottes der Gemeinde wurden, wurden sie eben Gottes Volk, mein Volk. Aber, wir haben in Hosea gesehen, die Verheißung bleibt, dass Gott das irdische Volk Israel als Israel wieder als sein Volk annehmen wird. Und das ist genau auch das, was hier steht. Gott bringt dieses irdische Volk aus aller Welt zurück nach Jerusalem und sie werden mir zum Volk sein und ich werde ihnen zum Gott sein. Wir werden noch mehr davon hören heute. In Wahrheit und in Gerechtigkeit. So spricht der Ewige der Heerscharen. Stärkt eure Hände, die ihr in diesen Tagen hört, diese Worte aus dem Mund der Propheten, die an dem Tag wirkten, als der Grund des Hauses des Ewigen gelegt wurde, des Tempels, um ihn zu bauen. Eben Haggai und Zacharia, die haben prophezeit, während der Tempel gebaut wurde, der zweite Tempel. Denn vor jenen Tagen gab es keinen Lohn für die Menschen und Lohn für das Vieh, und für den Aus- und Eingehenden gab es keinen Frieden vor dem Bedränger. Ja, ich ließ alle Menschen los, den einen gegen den anderen. Das hat Bezug auf diese ersten Jahre der Rückkehr aus Babylon. Es gab viel Missernte und es gab viel Feindschaft der umliegenden Völker gegen die Juden. Und jetzt sagt Gott, aber jetzt soll eine Wende kommen. Vers 11. Nun aber, nicht wie in den früheren Tagen, will ich sein, dem Überrest dieses Volkes, Spruch des ewigen der Heerscharen. Sondern die Saat des Friedens, der Weinstock, er wird seine Frucht geben und das Land wird geben seinen Ertrag und der Himmel wird geben seinen Tau. Ja, ich werde erben lassen den Überrest dieses Volkes, alles dieses. Und es wird geschehen, so wie ihr wart, ein Fluch unter den Nationen, Haus Juda und Haus Israel. Also werde ich euch retten und ihr werdet ein Segen sein. Fürchtet euch nicht, stärkt eure Hände. Denn so spricht der Ewige der Heerscharen, so wie ich plante zum Unglück für euch, also eure Väter mich erzürnten, spricht der Ewige der Heerscharen und ich es mir nicht gereuen ließ, also plane ich wiederum in jenen Tagen, jetzt geht es wieder auf die Zukunft, sagt also in der unmittelbaren Vergangenheit habt ihr viel Schweres erlebt, aber ich plane etwas ganz Wunderbares für die Zukunft. Also plane ich wiederum in jenen Tagen, Gutes zu tun an Jerusalem und an dem Haus Juda, fürchtet euch nicht. Dies sind die Dinge, die ihr tun sollt. Redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten und mit Wahrheit, mit einem Rechtsentscheid des Friedens, richtet in euren Toren. Ein jeder das Böse für seinen Nächsten, plant es nicht in euren Herzen. Und einen Schwur des Betrugs liebt nicht, denn all dies ist es, was ich hasse, Spruch des Ewigen. Also Gott sagt, ihr habt viel Trauriges erlebt, da versteht man, dass ihr fasten wollt, aber ihr müsst wissen, ich habe Wunderbares vor. Aber wieder wichtig ist für mich, wie ihr lebt, dass ihr gemäß der Bibel lebt und das göttliche, die göttliche Gerechtigkeit auslebt, eben nicht lügt. Es geht nicht, dass ihr lügt, einer gegen seinen Nächsten. Auch da wird wieder betont, das Fasten an sich bringt nichts. Sondern es geht darum, wollt ihr wirklich euer Leben grundsätzlich ändern und bibelgemäß leben? Ja, und jetzt kommt die vierte Antwort, aber vielleicht noch etwas Wichtiges. Wir haben noch gelesen, Vers 13, ganz oben auf dem Blatt. Gott spricht wen an? Haus Juda und Haus Israel. Juda, das sind die beiden Stämme. Das Haus Juda, Benjamin und Juda. Das Haus Israel, das sind die übrigen 10 Stämme. Aber sind die 10 Stämme auch da? Es waren doch die Juden, die kamen nach Babylon. Die 10 Stämme wurden doch schon früher deportiert. Im Jahr 521 vor Christus nach Assyrien. Die Juden blieben noch im Land und dann kamen sie in die babylonische Gefangenschaft und die Juden sind zurückgekehrt. Aber hier spricht ihr Haus Juda und Haus Israel. Und es ist ganz einfach. Natürlich war im Südreich, waren hauptsächlich die Stämme Juda und Benjamin. Aber während der ganzen Königszeit gab es immer Überläufer aus den 10 Stämmen. Die kamen nach Süden, weil sie sahen, dass Gott mit ihnen ist. Die hatten ja auch den Tempel in Jerusalem. Und die aus den 10 Stämmen, die gingen ja eigentlich nicht mehr nach Jerusalem. Und so kann man das nachlesen, 2. Chroniker 15, bei Asa werden verschiedene aus verschiedenen Stämmen erwähnt, die nach Süden gingen. Dann bei Hiskia, kann man nachlesen, 2. Chroniker 30 und 31, da kommen auch wieder Leute aus den 10 Stämmen und gingen in den Süden. Und so hatte es schließlich aus allen 10 Stämmen auch Leute im Südreich. Und das macht dann verständlich, warum im Lukas-Evangelium, als der Herr Jesus geboren war, Lukas 2, eine Prophetin Hanna erwähnt wird aus dem Stamm Aser. Das ist aus den 10 Stämmen. Die war da in Jerusalem. Und der Apostel Paulus sagt vor König Agrippa in Apostelgeschichte 26, unser 12-stämmiges Volk dient Gott Tag und Nacht. Wieso spricht er vom 12-stämmigen Volk? Ja, weil alle da waren. Nicht die assyrische Gefangenschaft war zu Ende. Die sind nicht zurückgekommen, diese deportierten Stämme. Aber aus den 10 Stämmen waren eben Leute da. Und jetzt wird auch klar, warum Jakobus seinen Brief an messiasgläubige Juden im Neuen Testament richtet, an die 12 Stämme, die in der Diaspora sind, in der Zerstreuung, seinen Gruß. Er schreibt an die 12 Stämme. Und darum spricht der Prophet hier Haus Juda und Haus Israel. Beziehungsweise Gott sagt Haus Juda und Haus Israel. Jetzt die vierte Antwort. 8,18. Und es geschah das Wort des Ewigen, der Heerscharen, zu mir, indem er sprach. So spricht der Ewige, der Heerscharen. Das Fasten des 4. und das Fasten des 5. und das Fasten des 7. und das Fasten des 10. Monats. Fußnote habe ich da alle Fastentage erklärt, ja? Die Bibelstellen, die dazu gehören. Soll dem Haus Juda zum Frohlocken werden, zur Freude und zu Festzeiten des Guten. Doch die Wahrheit und den Frieden liebet sie. Also Gott sagt, es wird sowieso mal eine Zeit kommen, da werdet ihr nie mehr fasten. Diese traurigen Tage, die werden einmal umgewandelt werden in Tage der Freude. Aber wichtig ist, dass ihr euch an die Bibel haltet. Die Wahrheit und den Frieden liebet sie. Das ist noch nicht erfüllt. Der 9. Av ist immer noch heute ein Tag des Schreiens und des Wehklagens im gesamten weltweiten Judentum. Herzergreifend, wenn man hört, wie die schreien können an solchen Fasttagen. Ja. Und es ist auch so, weil in den Psalmen steht, wenn ich Jerusalem, wenn ich etwas erhebe als höhere Freude über die Freude an Jerusalem, dann soll meine rechte Hand ihren Dienst versagen, verdorren. Also nicht mehr funktioniert, ja. Und es ist so, beim Heiraten ist das immer eine große Gefahr. Das ist so ein Freudentag. Und dann könnte es ja sein, dass die Freude der Hochzeit höher ist als die Freude an Jerusalem. Und darum macht man es im Judentum so, dass man am Hochzeitstag ein Glas nimmt und das auf den Boden wirft, zerschmettert als Gedächtnis an die Zerstörung des Tempels. Ja. Aber hier sagt Gott, diese Trauertage, die werden einmal zu Festzeiten des Guten werden. Vers 20. So spricht der Ewige der Heerscharen. Noch wird es geschehen, dass Völker kommen werden und Bewohner vieler Städte. Und es werden gehen die Bewohner der einen zu einer anderen, indem sie sagen, lasst uns doch gehen, um das Angesicht des Ewigen anzuflehen und um zu suchen den Ewigen der Heerscharen. Es kommt Seite 6. Ich will gehen, auch ich. Und es werden kommen viele Völker und gewaltige Nationen, um den Ewigen der Heerscharen zu suchen in Jerusalem und um anzuflehen das Angesicht des Ewigen. So spricht der Ewige der Heerscharen. Jetzt kommt wieder ein kurzer Prosavers. So spricht der Ewige der Heerscharen: In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen der Nationen, ja, da werden sie ergreifen den Rockzipfel eines jüdischen Mannes, indem sie sagen: Wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Da sehen wir, das jüdische Volk wird wieder zum Zeugnisträger werden auf Erden. Durch die Verwerfung des Messias, zum Tod verurteilt durch den höchsten Rat, Gerichtsrat, durch den Sanhedrin, ist Israel als ein Volk, das jüdische Volk als ein Volk, auf die Seite gesetzt worden. Das erklärt Römer 9 bis 11. Und Gott hat jetzt Menschen aus den Heidenvölkern eingesetzt, um Gottes Zeugnis auf Erden zu sein. Aber diese Zeit ist begrenzt. Gott wird Israel wieder einsetzen als sein Volk, sobald, sagt Römer 11, Vers 25, die Vollzahl der Nationen eingegangen ist. Gott hat genau festgelegt, eine bestimmte Zahl von Menschen, die aus allen Heidenvölkern zum Glauben kommen werden. Und dann geschieht die Entrückung. Da ist die Vollzahl der Nationen eingegangen und dann kommt Israel wieder auf den Plan. Und da wird es eine Erweckung geben in Israel und Menschen aus anderen Völkern werden erkennen, dass der Gott dieses Volkes der wahre Gott ist. Und darauf bezieht sich das. Dann werden 10 Männer aus allen möglichen Sprachen der Nationen, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, und jetzt kommt wieder Poesie, sieht man das im Text? Wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Und merkt man hier die Anspielung auf den messianischen Namen? In Jesaja 9, Vers 6 heißt es, ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott, Friedefürst. Und dieser selbe Messias wird in Jesaja 7, Vers 14 genannt, Immanuel, Gott mit uns. Gott mit uns ist ein messianischer Name und hier wird auf diesen Namen angespielt. Gott ist mit euch, Elohim Imachem. Spielt an auf Immanuel. Jetzt verstehen wir auch in der Offenbarung, in Kapitel 7, die Entrückung ist schon vorbei, haben wir heute Morgen gesehen. Wenn Johannes entrückt wird, in Kapitel 4, Vers 1, symbolisiert er die Entrückung der Gemeinde. Und dann sieht er in Kapitel 4 und 5 die 24 Ältesten, diese Könige und Priester, sie symbolisieren das ganze königliche Priestervolk der Gemeinde. Die sind im Himmel. Und dann beginnt eben das Lamm Gottes, die ersten Siegelgerichte über die Erde kommen zu lassen. Und dann in Kapitel 7 wird gesprochen über die 144.000 aus Israel. Das sind die ersten, die sich bekehren werden nach der Entrückung aus Israel im Land. Und die dann nicht mehr zur Gemeinde gehören, so wie die jüdischen Gläubigen heute in Israel. Die gehören zur Gemeinde. Aber wenn die Gemeinde weg ist und sich weiter Juden bekehren werden, dann gehören sie eben zu diesen 144.000 aus Israel. Und dann liest man die zweite Hälfte, da sieht Johannes eine unzählbare Schar aus allen Völkern. Und die kommen, sie gehen durch die große Drangsal hindurch und kommen dann zum Tempel nach Jerusalem. Das sind diese Menschen aus allen möglichen Sprachen der Nationen, die sich bekehren werden. Wichtig ist, wir haben heute Morgen aus 2. Thessalonicher 2 gelesen und dort steht, dass, wenn wir noch weiter gelesen hätten, in 2. Thessalonicher 2 steht schließlich, dass Gott den Antichristen kommen lässt als eine totale Verführung, als ein Irrwahn, um alle zu verführen, welche die Wahrheit nicht geliebt haben und sich nicht bekehren wollten. Das heißt, alle Menschen, die bis zur Entrückung der Gemeinde das Evangelium gehört haben und sich nicht bekehrt haben, die werden durch den Betrug des Antichristen verführt werden. Chancenlos. Aber es gibt so viele Menschen aus allen möglichen Völkern, die haben noch nie etwas vom Evangelium gehört. Und da wird eine unzählbare Schar aus allen Sprachen, nicht nur Völkern, Sprachen gibt es noch viel mehr als Völker, Heute liest man etwa 6.900 Sprachen auf, ohne Dialekte weltweit. Aus allen Sprachen werden Menschen zum Glauben kommen. Das sind eben diese aus den Nationen. Die werden dieses Zeugnis der Juden erkennen und sagen, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Aber wichtig, das ist nicht die Zeit heute. Also es ist nicht die Zeit, wo die Gemeinde zum Laubhüttenfest nach Jerusalem geht und sagt, wir wollen mit euch gehen. Nein, jetzt müssen wir sie missionieren. Und zwar nach Römer 1, Vers 16. Das Evangelium ist Gottes Kraft, dem Juden zuerst, Gottes Kraft zum Heil, dem Juden zuerst als auch dem Griechen. Also Judenmission hat sogar Vorrang. Darum ist der Paulus immer zuerst in die Synagoge gegangen und dann hat er den Heiden verkündigt. Er hat die Juden nie vergessen, obwohl er ein Heidenmissionar war. Aber das ist eine ganz andere Zeit. Da sagen sie den Juden, wir möchten mit euch gehen, denn wir haben gehört, Gott ist mit euch. Da sehen wir, das jüdische Volk wird dann wieder eine Vorrangstellung haben als Zeugnis auf der Erde. Ja, das ist die vierte Antwort auf das Fasten. Also nirgends sagt Gott, ja, Fasten ist etwas ganz, 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 ganz Wichtiges. Nein, er sagt aber auch nicht, ihr dürft nicht fasten. Aber er sagt einfach, macht ihr das für mich? Und ich denke eigentlich, warum fastet ihr? Ja, eben weil ihr aufs Wort Gottes nicht gehört habt. Also dadurch werden die Prioritäten richtig gesetzt, ja? Ja, nun gehen wir weiter und kommen zum zweiten Hauptteil des Propheten Sacharja, die Kapitel 9 bis 14. Aber 9, 10 und 11 bildet einen eigenen Block. Der verworfene Messias, sein erstes Kommen. Wichtig, in diesen Kapiteln findet man auch das zweite Kommen Jesu. Aber es wird hier ein ganz besonderer Blick auf das erste Kommen, gerichtet. In den Kapiteln 12 bis 14 werden wir aber auch das erste Kommen Jesu finden. Aber der Akzent ist dort auf das zweite Kommen in Herrlichkeit gerichtet. Nur, dass wir uns richtig verstehen. 9 Vers 1. Das ist zuerst Prosa als Einleitung. Der Ausspruch des Wortes des Ewigen ergeht über das Land Chadrach und Damaskus ist sein Ruheort, denn der Ewige hat ein Auge auf die Menschen und auf alle Stämme Israels und auch auf Hamat, das daran angrenzt, auf Tyrus und Sidon, weil sie sehr viel Weisheit haben. Nun kommt das Wort Gottes über heidnische Völker hier. Das Land Chadrach, Damaskus, Hamat, Tyrus und Sidon. Der Ausdruck Ausspruch des Wortes. Ich habe in der Fußnote erklärt, Ausspruch bedeutet auf Hebräisch zugleich Last. Eine Doppelbedeutung drin. Also es ist ein Ausspruch Gottes, wenn er an den Menschen ergeht, kommt er wie eine schwere Last auf den Menschen. Es geht hier um eine Gerichtsbotschaft. Das Land Chadrach entspricht dem Land Hattarika. Das ist eine Stadt und eine Landschaft im heutigen Syrien. Und dann südlich davon liegt Damaskus, die Hauptstadt von Syrien. Und wir haben auch in Vers 2 Hamat. Hamat ist auch ein Ort, eine Stadt und ein Land im eher südlichen Bereich von Syrien. Und dann kommt Tyrus und Sidon. Das sind die zwei wichtigen Küstenstädte im Libanon. Also man kann sagen, hier wird das Gebiet von Syrien und Libanon wird ins Visier der Prophetie gebracht. Tyrus war ja, da muss man sich ganz klar vor Augen haben, das war im ersten Jahrtausend vor Christus, und Sacharja lebt in der Zeit, war das New York von damals. Das war das Zentrum des Welthandels. Was die für ein Geschäft auf die Beine gestellt haben. Und zwar, weil sie so geschickte Schiffsbauer waren. Die alten Libanesen, die Phönizier, wie man sie auch nennt. Die haben also eben in aller Welt haben die Kolonien gegründet und haben, man kann sagen, den ganzen Welthandel haben die kontrolliert. Und dadurch sind sie unwahrscheinlich reich geworden und sie waren sehr stolz auf ihre Weisheit. Was für eine Weisheit? So wie in den Sprüchen von Salomo? Nein, ökonomische Weisheit. Die wussten, was man genau machen muss, damit die Kasse klimpert. Ja? Und sie waren sehr, sehr selbstbewusst über ihr großes Wissen bezüglich Wirtschaft. Das haben die Libanesen bis heute nicht verloren. Und Libanesen sind auch stolz zu wissen, wir sind Nachkommen von diesen alten Phöniziern. Das haben wir auch gesehen. Die haben 18 Jahre lang Bürgerkrieg gehabt. Aber kaum ist es vorbei, der beginnt wieder ein Geschäft, dort, und das geht wieder rauf. Ist unglaublich. Andere, wenn nach Jahren des Krieges bleibt alles am Boden. Aber die sind einfach geschickt, die wissen, kleines Business und schon läuft das wieder, ja? Das ist eben Tyrus und Sidon. Vers 3. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Es war ja so, Nebukadnezar hat ja nicht nur Jerusalem erobert. Er hat ja den ganzen Nahen Osten nach und nach erobert. Aber bevor er noch nach Ägypten ging, mit seiner Armee, hat er eben den Libanon erobert und speziell Tyrus, die Stadt wollte er haben. Er hat 13 Jahre lang die Stadt belagert. Also ein unglaublicher Aufwand. Also, was das kostet, ja? Eine Armee, eine Stadt so lange belagern. Und die Libanesen in Tyrus, die waren so schlau. Die haben ihren ganzen Reichtum auf Schiffe gepackt und sind rüber auf eine vorgelagerte Insel und haben Neu-Tyrus aufgebaut. Nebukadnezar hat ganz Tyrus zusammengeschlagen, aber er hat dafür keinen Kriegslohn bekommen. Ich meine, wenn die Amerikaner zum Beispiel in den Irak hineingehen, dann hoffen sie, dass die Unkosten wieder herausgeholt werden durch Öl und so weiter. Ja klar, also das ist quasi die Bezahlung für die Arbeit, was daraus kommt. Und im Propheten Hesekiel wird das beschrieben, wie Nebukadnezar eben 13 Jahre lang gearbeitet hat für keinen Lohn. Und dann ist er weitergegangen nach Ägypten und Gott sagt, du wirst Ägypten als Lohn bekommen, weil du in Tyrus nichts bekommen hast. Ja, aber später, nach Sacharja, kam Alexander der Große. 20-jähriger Mann aus Griechenland. Und der hat das vererbt bekommen durch Überlieferung. 150 Jahre früher haben ja die Perser, die zur Zeit von Sacharja, war das die Weltmacht. Ja? Sacharja haben wir gelesen, hat ja unter dem Perserkönig Darius, im 4. Jahr hat er diese Kapitel geschrieben. Ja, also die Perser, die haben einen verheerenden Krieg geführt gegen die Griechen und das hat tiefe Wunden hinterlassen. Und 150 Jahre später kommt Alexander mit 10.000 Soldaten, um einen Rachefeldzug gegen Persien zu führen. Und er hat innerhalb von 13 Jahren alles erobert, den ganzen Nahen Osten, der persisch war, bis nach Indien. Alles erobert. Sagenhaft. Und der ist dann auch nach Tyrus gekommen. Er hatte keine Flotte, wie die Phönizier, aber er hatte eine gute Genietruppe. Die haben all die Ruinen von Alt-Tyrus ins Meer geworfen. Und die haben da einen Damm gebaut, etwa einen Kilometer lang, bis rüber auf die Insel von Neu-Tyrus. Und dann haben die mit so 30 Meter hohen Kampftürmen sind die rüber über den Damm und haben Tyrus im Meer vollkommen zerschlagen, vernichtet. Und darauf geht diese Prophetie hier. Und Tyrus hat sich eine Feste gebaut und Silber angehäuft wie Staub und Gold wie Dreck der Straßen. Siehe, der Herr wird es einnehmen und seine Macht im Meer schlagen. Und es wird durch Feuer verzehrt werden. Aber Alexander, Entschuldigung, meine Frau hat mir gesagt, ich soll ihn nicht Alex nennen. Alexander ging weiter zum Gazastreifen. Es gibt auch eine Überlieferung, wie er die Hauptstadt ganz lange, 5 Monate lang belagert hat und schließlich eingenommen hat. Darauf geht nun das Weitere. Sehen wird es Aschkelon und sich fürchten. Auch Gaza, und es soll sehr zittern. Also die hören wegen Tyrus, und das war tatsächlich vorher. Und Alexander ging dann eben weiter nach Ägypten, aber zuerst noch durch den Gazastreifen und sich fürchten. Und Gaza, auch Gaza, und es soll sehr zittern. Und Ekron, getäuscht ist seine Hoffnung. Und vertilgt wird der König aus Gaza und Aschkelon wird nicht mehr bewohnt sein. Und ein Bastard wird wohnen in Aschdod, also ein Mischvolk, ein Volk, das sich vermischt. Und so gibt es heute nicht mehr die Philister als ein reines Volk, ja? Die haben sich mit anderen Völkern vermischt. Mein Bastard wird wohnen in Aschdod und ich werde ausrotten den Hochmut der Philister. Und ich werde sein Blut aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Und so wird auch er übrig bleiben für unseren Gott. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda und Ekron wie der Jebusiter. Also Gott sagt über die Philister dort im Gazastreifen, darum herum, da wird das Gericht kommen. Aber schließlich hat Gott auch mit diesem Volk etwas vor. Er wird dort auch für die Endzeit einen Überrest herausholen. Man kann das nachlesen, in Zephania 2 wird für die Endzeit gesagt, wie Gott diesen Streifen, Landstrich am Meer, wie er den vernichten wird. Und auch am Schluss von Hesekiel 25 wird dieser Landstrich ganz vernichtet werden. Aber hier wird erklärt, es wird doch einen Überrest geben, der umkehren wird. Aber Gott wird dann sein Blut aus seinem Mund hinwegtun und seine Gräuel zwischen seinen Zähnen. Das heißt also, das ist ein Volk dort, das liebt es zu morden und zu reißen und Blut an seinen Zähnen zu haben. Gräuel zwischen seinen Zähnen. Aber Gott wird das alles wegtun und wird Menschen aus diesem Volk erneuern und die werden übrig bleiben für unseren Gott. Und die werden sogar im Land Israel eine besondere Stellung bekommen. Und er wird sein wie ein Tausendschaftsführer in Juda. Also wie ein Stammesfürst aus Israel wird er im Land Israel einen Platz bekommen. Mit anderen Worten, Gott hat hier eine Verheißung für einen palästinensischen Überrest. Es wird einen Überrest geben. Trotz diesen verheerenden Verwüstungen, die kommen werden. Und Ekron wie der Jebusiter. Ja, die Jebusiter, die wohnten ja zum Beispiel auch in der Stadt Jerusalem. Und wir sehen, als das Volk Israel eben unter David Jerusalem erobert hatte, da waren die Jebusiter in Jerusalem. Sie hatten also während Jahrhunderten hatten sie quasi wie eine Enklave in Israel, sogar in Jerusalem. Und Gott sagt also, Gott wird Ekron übrig lassen wie der Jebusiter, der so quasi ein Enklavendasein im Land Israel gekannt hat. Und an dieser Stelle möchte ich auch verweisen auf eine ganz schöne Passage in Hesekiel 47. Da wird das Land Israel im tausendjährigen Reich verteilt unter den israelitischen Stämmen. Die Grenzen werden genau angegeben in Hesekiel 47, 13 und folgende, bis Kapitel 48. Aber jetzt schauen wir mal, was da steht in Vers 47, 21. Und dieses Land sollt ihr unter euch verteilen nach den Stämmen Israels. Und es soll geschehen,
euch und den Fremdlingen, die in eurer Mitte weilen, welche Kinder in eurer Mitte gezeugt haben, sollt ihr es als Erbteil verlosen. Und sie sollen euch sein wie Eingeborene unter den Kindern Israel. Mit euch sollen sie um ein Erbteil losen inmitten der Stämme Israels. Und es soll geschehen in dem Stamm, bei welchem der Fremdling weilt, daselbst sollt ihr ihm sein Erbteil geben, spricht der Herr, der Ewige. Also Gott sagt, Fremdstämmige, die nicht zum Volk Israel gehören, aber in diesem Land gewohnt haben, Kinder gezeugt haben, die sollen dort bleiben. Und zwar in welchem Stammesgebiet, wo sie auch sind, und die sollen quasi einen Platz bekommen wie Eingeborene aus Israel. Ganz eindrücklich. Man muss einfach alles aus der Bibel sehen. Man sieht einerseits das schreckliche Gericht über den Gazastreifen, aber auch Gottes Werk unter den Palästinensern, dass da auch, aber nur ein Überrest gerettet werden wird. Genauso wie wir sehen werden, auch aus dem Volk Israel wird nur ein Überrest gerettet. Aber darauf kommen wir ausführlich noch zu sprechen. Jetzt gehe ich weiter zu Vers 8. Gott sagt, und ich will mich lagern für mein Haus gegen ein Heer, gegen den Hin- und Herziehenden, und kein Bedränger wird mehr über sie herziehen, denn nun habe ich mit meinen Augen hingesehen. Wir haben gesehen, ab Vers 7 wird gedanklich, geht der Prophet in die Endzeit. Ja, wie schließlich auch aus den Philistern im Gebiet von Gaza ein Überrest entstehen wird. Und das ist auch die Zeit, wo Gott sich einsetzen wird für seinen Tempel gegen ein Heer. Interessant, dass der hier steht für mein Haus. Das ist der dritte Tempel in der Endzeit. Aber wir kommen später noch mehr auf dieses Thema zu sprechen. Und Gott verspricht hier, also es wird eine Zeit kommen für Israel, wo schließlich kein Bedränger mehr über sie herziehen wird. Gott schaut sein Volk an und will sich für dieses Volk einsetzen. Ja, wie wird er sich dafür einsetzen? Ganz einfach, indem er eben den Erlöser schickt. Und jetzt kommt Vers 9. Frohlocke sehr, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und mit Rettung. Mit Rettung begabt ist er, demütig ist er und auf einem Esel reitend und auf einem Füllen, einem Jungen der Eselinnen. Ja, Jahrhunderte nach Sacharja hat sich das erfüllt mit Tyrus, Gaza, Aschkelon und so weiter, wie wir gesehen haben. Und man muss noch ein bisschen warten. Und dann kam der Herr Jesus auf einem Esel vom Ölberg her am Palmsonntag und ritt nach Jerusalem ein. Die Volksmassen haben ihn begrüßt als König Messias. Aber die weiteren Tage zeigten, das war nur eine äußerliche Aufnahme. Vor Pilatus, angestachelt durch die Führer, schrie die Volksmenge, hinweg, hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Aber Gott hat ihnen den König angeboten. Und dieser König hat 3 Jahre gepredigt und gesagt, das Reich Gottes ist nahegekommen, tut Buße. Aber die Masse hat nicht Buße getan. Und darum konnte er das Reich nicht aufrichten. Das Reich musste verschoben werden. Und jetzt wird beschrieben, wie es dann aber einmal erfüllt wird, dass wirklich Frieden entsteht für Israel, durch viel Not hindurch. Vers 10. Und ich werde die Wagen ausrotten aus Ephraim und die Pferde aus Jerusalem. Und es wird ausgerottet werden der Kriegsbogen. Und er wird Frieden reden den Nationen. Und er wird herrschen von Meer zu Meer und vom Strom bis zu den Enden der Erde. Dieser Mann, der auf dem Esel nach Jerusalem einritt, das ist der Mann, der regieren wird über die ganze Welt und der den Krieg auf der Welt beenden wird. So dass alles Kriegsmaterial wird weggetan werden. Er wird Frieden reden zu allen Völkern und wird herrschen von einem Ozean bis zum anderen Ozean. Vom Strom, vom Euphrat bis ans Ende der Erde. Übrigens, wo ist das Ende der Erde? Ja, manchmal denkt man, es ist irgendwie eigenartig, aber es ist überhaupt nicht eigenartig. Wenn wir eine Weltkarte vor uns haben, wissen wir genau, wo die Welt aufhört. Ja, also so links oben bei Alaska und links unten bei Südamerika, ganz unten. Und dann rechts unten hört es so auf bei Australien. Und dann rechts oben so mit dem Ende von Russland. Ja? Dort ist man am Ende der Welt. Natürlich kann man sagen, ja, das ist natürlich wieder so Europa konzentriert. Was ist da in der Mitte auf der Weltkarte? Europa! Das ist auch nicht ganz die Weltsicht der Bibel. In Ezekiel 38 wird Jerusalem genannt, der Nabel der Erde. Ja, aber wenn man so die Weltkarte vor sich hat, da dieser Punkt, dieser Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Asien und Afrika, ist ja nicht so ganz weit weg vom Zentrum der Weltkarte. Für Gott ist das Zentrum. Ja? Und wenn er sagt, dass er die Juden zerstreuen wird, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, in 5. Mose 28, Vers 64, dann heißt das eben, die kommen bis nach Nordamerika, die kommen bis nach Südamerika, die kommen bis nach Australien, die kommen bis nach Südafrika, die kommen bis nach China und Russland. Und so ist es auch geschehen. Die Juden sind so wirklich bis ans Ende der Erde zerstreut worden. Und wenn der Herr Jesus dann einmal in Jerusalem regieren wird, von Meer zu Meer, vom Strom bis zu den Enden der Erde. Das heißt, er wird regieren bis Südamerika, bis Australien, bis Alaska und bis China und Russland und Japan. Vers 11. Auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Kehr zur Festung zurück, ihr Gefangenen der Hoffnung. Auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. An wen spricht Gott hier? Er spricht zu seinem Volk. Ja, in Vers 9 hat er die Tochter Zion aufgerufen, sie soll frohlocken. Und jetzt, Vers 11, spricht er zu den Gläubigen aus dem jüdischen Volk nach der Entrückung. Sie sollen zurückkehren zur Festung. Sie sind Gefangene, die gefangen sind und genau wissen, wir haben eine Hoffnung, dass wir wieder frei werden. Was ist damit gemeint? Nun, wir werden das im Weiteren alles klarer sehen, aber ich sage es mal einfach, was die Auflösung ist. In Matthäus 24 kündigte Herr Jesus ja die große Drangsalszeit an. Also die schrecklichste Zeit der Weltgeschichte von 3,5 Jahren, kurz vor seiner Wiederkunft in Macht und Herrlichkeit. Und da spricht er zu den jüdischen Gläubigen und sagt, dass die, die in Judäa sind, noch bevor die Drangsal beginnt, die sollen auf die Berge fliehen. Denn alsdann wird die Drangsal losgehen. Also, diese 144.000, also Offenbarung 7, die sich bekehren werden, im Land Israel nach der Entrückung der Gemeinde, die wissen, sobald der Antichrist diesen Gräuel, ein Götzenbild, das sprechen kann, auf dem Tempelplatz aufstellen wird, davon spricht der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 15, dann müssen sie auf die Berge fliehen. Also sobald der Antichrist den Tempelplatz entweihen wird durch ein Götzenbild, dann wissen sie, jetzt kommt's. Und jetzt fliehen wir auf die Berge. Die Berge sind hauptsächlich im heutigen Westjordanland. Da werden sie hinfliehen. Und Jesaja 16 ruft Moab auf, diese Flüchtlinge aufzunehmen. Ich lese Jesaja 16. Ja, ich lese Vers 3. Schaffe Rat, triff Entscheidung. Mache der Nacht gleich deinen Schatten. Am hellen Mittag, verbirg die Vertriebenen, den Flüchtling entdecke nicht. Lass meine Vertriebenen bei dir weilen. Sei, o Moab, ein Schutz vor dem Verwüster. Denn der Bedrücker hat ein Ende, die Zerstörung hat aufgehört. Die Zertreter sind aus dem Land verschwunden und ein Thron wird durch Güte aufgerichtet werden und auf ihm wird im Zelt Davids einer sitzen in Wahrheit, der da richtet und nach Recht trachtet und der Gerechtigkeit kundig ist. Vers 5 wird der Thron Davids erwähnt, auf den der Herr Jesus sitzen wird als König des Friedens, wenn er wiederkommt. Aber gerade vorher in den Versen wird Moab aufgerufen, es soll die Flüchtlinge Gottes aufnehmen. Moab ist das Gebiet von Mitteljordanien. Und da wird dieser Überrest, wenn er auf die Berge flieht, ins Westjordanland, dann hinübergehen nach Jordanien und wird dort von Moabitern Zuflucht bekommen. Und dann geht die große Drangsal los, die beginnt damit nach Daniel 11, Vers 40, der König des Nordens, Syrien, wird mit seinen Verbündeten das ganze Land überrennen und verwüsten. Aber der Überrest geht ins Ausland nach Moab. Und dort wird dieser Überrest von Gott während 3,5 Jahren versorgt werden, ernährt werden. Das wird ausführlich beschrieben in Offenbarung 12, wo dieser Überrest verglichen wird mit einer Frau, die den Messias geboren hat. Das ist das Volk Israel, das jüdische Volk. Und diese Frau muss dann in die Wüste fliehen und wird dort bewahrt von Gott während 3,5 Jahren. Also dieser Überrest muss fliehen ins Ausland, um so vor der Katastrophe im Land Israel verschont zu werden. Aber die werden wissen, wir sind da nur quasi für eine kurze Zeit wie Gefangene im Ausland, aber wir werden dann wieder zurückkehren. Denn bald wird der Messias kommen und er wird uns aus der Not heraus retten. In Lukas 21 hat der Herr Jesus auch gesagt, wenn man Jerusalem umzingelt sieht von Armeelagern, dann soll man auf die Berge fliehen. Aber das ist nicht das Gleiche in Lukas 21 wie in Matthäus 24. In Matthäus 24 steht, wenn ein Gräuelbild auf dem Tempelplatz aufgestellt ist, am heiligen Ort, dann soll man auf die Berge fliehen. Und in Lukas steht, wenn Armeelager um Jerusalem aufgestellt sind, dann soll man fliehen. Lukas bezieht sich auf die Zeit vom Jahr 70. Es war nämlich so, im Jahr 68 haben die Römer Jerusalem mit Armeelagern umzingelt. Aber dann wurde plötzlich der Krieg gestoppt, weil der Kaiser in Rom Selbstmord gemacht hatte. Und dann konnten alle Juden aus Jerusalem und aus Judäa auf die Berge fliehen, im Westjordanland, und dann gingen sie hinüber nach Pella, ins heutige Jordanien. Und dort wurden sie von König Agrippa aufgenommen und die haben den ganzen Krieg vom Jahr 70, als Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht wurde und mehr als 1 Million umkam, haben die überlebt. Das hat sich bereits erfüllt, Lukas 21. Aber das, was in Matthäus 24 steht, das hat sich noch nicht erfüllt. Man muss also sehen, die Ähnlichkeit, aber auch die Unterschiede beim Lesen. Ganz wichtig. Und noch ein Unterschied. In Lukas 21 steht, die in Jerusalem sind und die in Judäa sind, sollen auf die Berge fliehen. In Matthäus 24 steht, nur die in Judäa sind. Und wir werden im Weiteren heute sehen, Zacharia, in Jerusalem wird ein Überrest zurückbleiben. Nur die in der Landschaft, die werden fliehen ins Ausland. Und jetzt spricht Gott eben zu ihnen, auch du, um des Blutes deines Bundes willen, entlasse ich deine Gefangenen aus der Grube, in der kein Wasser ist. Also ihr Gefängnis wird verglichen mit einer Zisterne ohne Wasser, die als Gefängnis dient. Und warum werden sie sie entlassen? Wegen des Blutes deines Bundes. Das ist der neue Bund, den der Herr Jesus gestiftet hat, durch sein Blut. Als er beim Abendmahl erklärt hat, das ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Und aufgrund des Werkes des Herrn Jesus wird einmal dieser gläubige Überrest gerettet werden. Und Gott sagt, wegen diesem Blutbund werde ich euch befreien. Vers 12, kehrt zur Festung zurück. Sie sollen zurückkehren nach Jerusalem. Ganz am Schluss der großen Drangsal werden die, wird dieser Überrest, dieser 144.000 zurückkehren und die werden in die Kämpfe um Jerusalem eingreifen. Also die können den Feinden dann in den Rücken fallen. Die kommen von Jordanien hier rüber. Und Gott sagt in Vers 12, auch verkündige ich heute, das Doppelte werde ich dir vergelten. Man muss für sich nachlesen, Jesaja 61, Vers 7, da sagt Gott zu Israel, all das Traurige, was ihr erlebt habt, ich werde euch alles doppelt erstatten. Im tausendjährigen Friedensreich. Also so macht Gott Mut, ihr müsst durch viel Not, aber am Schluss werde ich euch alles doppelt zurückgeben. Übrigens, wie bei Hiob. Schluss hat Hiob alles doppelt zurückbekommen, nachdem er durch all diese Nöte hindurchgegangen ist. Und so ist Hiob effektiv ein Bild auch des Volkes Israel, dass du so viele Nöte hindurchgehen musst, aber am Schluss heißt es, Gott wendete die Gefangenschaft Hiobs, gab ihm alles doppelt zurück. Vers 13, denn ich habe mir Juda gespannt, den Bogen mit Ephraim gefüllt. Also Juda wird verglichen mit einem Pfeilbogen und der Pfeil drin ist Ephraim. Ephraim steht immer als wichtigster Stamm für die 10 Stämme. Also auch da wird wieder das ganze Volk gesehen und wir müssen wieder wissen, unter denen, die heute Juden heißen, finden wir Blut aus allen 12 Stämmen. Ja, weil zur Zeit Jesu waren alle 12 Stämme im Land. Und natürlich sind im Jahr 70 die Geschlechtsregister verbrannt worden durch die Römer. Und seither haben die kreuz und quer geheiratet. Aber es ist Blut aus allen 12 Stämmen da. Oder man kann sagen, DNA aus allen 12 Stämmen. Und so sagt Gott also, wird er dieses Volk brauchen bei den Kämpfen. Ich wecke deine Söhne auf, Zion, gegen deine Söhne Griechenland. Und mache dich wie das Schwert eines Helden. Hier sehen wir, Griechenland wird erwähnt, eine Macht aus Europa. An anderen Stellen in der Offenbarung sehen wir, das Römische Reich wird wieder erstehen und das Römische Reich wird dann auch in die Kämpfe im Nahen Osten verwickelt werden. Und da werden jetzt speziell wird Griechenland, das eben auch zur EU gehört, erwähnt. Vers 14. Und der Ewige wird über ihnen erscheinen. Und sein Pfeil wird ausfahren wie der Blitz. Und der Herr, der Ewige, wird den Schofarhorn stoßen. Und er wird einhergehen in den Stürmen des Südens. Jetzt plötzlich kommt Jesus Christus zurück. Also die kommen zurück aus Jordanien. Wir werden noch später sehen, während Jerusalem in höchster Not ist, durch die Besatzungsmacht aus Syrien. Da werden sie in die Kämpfe eingreifen, aber Gott wird über ihnen erscheinen, der Jesus, mit dem Schofarhorn. Und dann Vers 15, der Ewige der Heerscharen wird einen Schutz über sie halten. Die brauchen keine Luftwaffe, ja? Der Herr wird sie von oben schützen und sie werden verzehren und zertreten die Schleudersteine. Sie werden trinken, lärmen wie vom Wein. Und voll werden wie die Opferschale. Die Opferschale ist voll Blut, der Schlachtopfer. Und die Menschen, die da umkommen werden, in ihrer eigenen Sünde, die werden verglichen mit Opfern. Der Mensch, der nicht das Opfer des Herrn Jesus für sich in Anspruch nimmt, wird schließlich im Gericht Gottes selber zum Opfer. Wie die Ecken des Altars, wo man das Blut hinsprengt. Jetzt werden die Feinde, werden da genannt, Schleudersteine, die gegen sie kämpfen. Und das wird ein Gegensatz sein zu einem Namen, den die gläubigen Juden bekommen. Sie heißt in Vers 16 Kronensteine. Ja, lesen wir Vers 16. Und retten wird sie der Ewige, ihr Gott, zu jener Zeit. Sein Volk wie das Kleinvieh, denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf seinem Land. Also, hier wird gesagt, dass Gott sein Volk rettet wie das Kleinvieh. Also das Bild ist dieses, zum Beispiel ein Löwe oder ein Bär geht auf die Schafe, die Schafherde los. Und der Hirt kämpft und tötet den Löwen, so rettet er die Schafherde. Und so wird Gott eben sein Volk retten wie ein Hirte, der seine angegriffene Herde verteidigt. Und jetzt wird gesagt von diesen gläubigen Juden, denn Kronensteine sind sie, funkelnd auf seinem Land. Also Gott sieht die Feinde als Schleudersteine und sein Volk sieht er als Kronensteine auf seinem Volk. Das wäre mal eine ganz neue Sicht für die UNO. Also die Siedler zu sehen als Kronensteine auf dem Land, ja? Die Außenposten als Kronensteine. Das wäre mal eine ganz andere Sicht. Aber Gott wird seinen Überrest eben so sehen in der Zukunft. Funkelnd auf seinem Land. Wichtig, sein Land. Es ist Gottes Land. Vers 17. Denn wie groß ist seine Vortrefflichkeit und wie groß seine Schönheit. Das bezieht sich eben auf sein Volk. Ja, das ist eben dieser Überrest, der umkehren wird nach der Entrückung. Und Gott wird diesen Überrest sehen als ein schönes Volk. Diese 144.000 werden beschrieben in Offenbarung 14. Ich möchte das lesen. Dann sieht man, was die für ein Glaubensleben führen werden. Und da können wir ganz viel davon praktisch lernen. Weil die werden durch so schwierige Zeiten hindurchgehen und trotzdem bleiben sie dem Herrn so treu. Offenbarung 14 ist eine Vision, wo dieser Überrest aus Israel, diese 144.000, zurückgekehrt aus dem Ausland, zu sehen sind auf dem Tempelberg Jerusalem. Und der Herr Jesus ist zurück, das Lamm Gottes. Und ich sah, Vers 1, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion. Der Jesus auf dem Tempelberg. Und mit ihm 144.000, welche seinen Namen, das ist der Name Jesus, und den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Und dann lese ich Vers 3, und sie singen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft waren. Denn diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Jungfrauen. Also Jungfrauen, Parthenos, das Wort wird gebraucht für Unberührte, ob Mann oder Frau. Ja? Also darum müsste man hier besser übersetzen, diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind Unberührte. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgendes geht. Diese sind aus den Menschen erkauft worden als Erstlinge, Gott und dem Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind tadellos. Also wenn das mal auf dem Grabstein stehen könnte von uns. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Das ist gewaltig. Wohin irgend es geht. Ja, Jesus hat zu Petrus gesagt, und dass er geführt werden wird, wohin er nicht will. Aber er ist ihm gefolgt. Johannes 21, Petrus, der dann auch gekreuzigt wurde. Aber der Herr hat ihn geführt, er ging dorthin, wo der Herr ihn geführt hat. Diese sind es, die dem Lamme folgen, wohin irgend es geht. Und weiter wird gesagt, die sind Erstlinge für Gott. Erstlingsfrüchte waren in Israel immer die Früchte, die man auf seinem Grundstück, als sie heranreiften, mit einer Art Schnur, hat man die umbunden und hat gesagt, das sind Erstlingsfrüchte. Und all diese Früchte, die man so gekennzeichnet hat, die durfte man nicht essen selber, sondern sobald sie ausgereift waren, hat man die zuerst gepflückt und in einen Korb nach Jerusalem gebracht, als Erstlingsfrüchte. Und erst wenn diese Erstlingsernte eingegangen war, durfte man die weiteren Früchte ernten. Also Erstlingsfrucht heißt, es kommen noch mehr. Aber das ist der Anfang. Es werden sich nicht nur 144.000 bekehren, sondern es kommt noch viel mehr dazu, wie wir sehen werden. Schließlich ein Drittel aller Juden im Land wird sich bekehren. Ja, aber das nach der Pause. Wir sind stehen geblieben in Kapitel 9, am Schluss. Wir haben den Überrest gesehen in seiner Schönheit, von dem eben Offenbarung 14 sagt, dass sie dem Lamm folgen, wohin irgend es geht. Denn wie groß ist seine Vortrefflichkeit und wie groß seine Schönheit. Und dann sprechen die weiteren Zeilen über die Nachkommenschaft dieses Überrestes, der dann im Land aufwachsen wird. Das Korn lässt Jünglinge und der Most Jungfrauen hervorsprossen. Kapitel 10. Er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens. Der Ewige macht Blitzstrahlen und Regenguss, wird er ihnen geben, einem jeden Kraut auf dem Feld. Wir müssen daran denken, in Offenbarung 11 wird gesprochen über die 3,5 Jahre der Drangsal. Und da wird gesprochen über die 2 Propheten in Jerusalem, die während der Drangsal in Jerusalem weissagen werden. Und diese beiden Propheten gehören eben zu dem Überrest, der in Jerusalem zurückbleiben wird, während der Überrest auf dem Land ins Ausland nach Moab flieht. Und von diesen 2 Propheten, diesen 2 Zeugen, Offenbarung 11, steht, dass sie während der ganzen Zeit ihrer Weissagung den Himmel verschließen werden, dass kein Regen falle. Offenbarung 11, Verse 3 und 6. Das heißt also, während der ganzen Drangsalszeit wird Hungersnot entstehen in Israel. Und es kommt kein Regen mehr. Und nach der Drangsal kommt der Regen wieder, wie wir das übrigens vor einiger Zeit, als wir Joel durchgenommen haben, in Joel 2 ganz schön beschrieben gefunden haben. Und jetzt hier, darauf nimmt das Bezug. Er bittet von dem ewigen Regen zur Zeit des Spätregens. Was ist der Spätregen? Ich habe das in der Fußnote erklärt. Die Regenzeit in Israel umfasst das Winterhalbjahr von Oktober bis April. Der Anfang dieser Periode heißt die Zeit des Frühregens, das Ende die Zeit des Spätregens. Also, in dieser Zeit, Frühjahr, soll dann der Regen wieder kommen, am Ende der Drangsalszeit. Vers 2, denn die Hausgötzen redeten Trug und die Wahrsager schauten Lüge. Und die Träume der Träume der Lehre redeten sie. Sie trösteten mit Hauch. Da wird jetzt wieder verwiesen auf all die Falschprophetie und all den Aberglauben in der Vergangenheit. Darum sind sie weggezogen wie Kleinvieh. Sie werden unterdrückt, denn kein Hirte ist da. Gegen die Hirten ist entbrannt mein Zorn und die Böcke werde ich heimsuchen. Denn der Ewige der Heerscharen wird sich annehmen seiner Herde des Hauses Juda. Also Gott ist erzürnt gegen all die falschen, schlimmen Volksführer, die das Volk in der Vergangenheit eben in die Irre geführt haben. Denken wir an die Führer, was sie getan haben zur Zeit des Herrn. Wie sie die Masse völlig in die falsche Richtung getrieben haben, um den Messias abzulehnen. Aber nicht nur dort. Aber hier wird gesagt, dass Gott eben all diese Volksführer zur Verantwortung ziehen wird. Und er wird sich seines Volkes annehmen. Denn der Ewige der Heerscharen wird sich annehmen seiner Herde, des Hauses Juda. Und sie machen wie ein Prachtross im Krieg. So wird der Überrest eben kämpfen, wie wir schon gesehen haben. Am Ende der Drangsalszeit, Gott macht ihn zu einem Prachtross. Merken wir den Gegensatz hier vom Prachtross zu dem Esel in Sacharja 9,9. Der Esel war nicht das typische Tier für den Kampf, aber das Prachtross. Und der Jesus ist beim ersten Mal gekommen auf einem Esel, weil er kam, um Israel das Reich anzubieten. Er kam nicht als der Richter der Welt, aber so wurde er verworfen. Und wenn er wiederkommt, wird er selber auch auf einem Pferd kommen. Offenbarung 19,11. Auf einem weißen Pferd wird er kommen als der Richter der Welt. Das ist der Kontrast. Das erste Mal auf dem Esel, das zweite Mal auf dem Kampfross. Und auch sein Volk wird eben sein wie ein Prachtross im Krieg. Die Juden, das Haus Juda. Vers 4. Von ihm, das ist aus dem Haus Juda, kommt der Eckstein. Von ihm der Pflock. Von ihm der Kriegsbogen. Von ihm werden zusammen hervorkommen alle Bedränger, Und sie werden sein wie Helden, die zertreten den Straßendreck im Krieg. Also aus diesem Stamm Juda sollte der Eckstein kommen. Wer ist das? Das ist der Herr Jesus. In Epheser 2, Vers 20 wird er ausdrücklich genannt, der Eckstein. Und auch in Jesaja 28, 16 ist der Herr Jesus der Eckstein und wer auf ihn vertraut, wird nicht ängstlich eilen. Dann ein zweiter Name für den Messias, von ihm der Pflock. Das ist ein schönes Bild. Der Pflock, den man in die Erde schlägt, gibt Festigkeit, Fixation, oder? Und der Herr Jesus ist gewissermaßen dieser Pflock, dieser Punkt, wo man absolute Sicherheit und Fixation bekommen kann. So wie der Eckstein eben der Stein ist, den man zuerst auf den Grund baut und der gibt allen weiteren Mauerlinien die Richtung an. So richtet sich alles nach dem Herrn Jesus. Und er ist der Pflock, er ist der wirklich Festigkeit gibt. Wenn wir denken, wie man heute mehr und mehr feststellt, wie Gläubige verunsichert sind und alles wird so relativ. Früher kannte man das von der Welt her, von den Nichtchristen. Alles ist relativ, es gibt keine klaren, eindeutigen Aussagen und es gibt keine Wahrheit. Aber heute merkt man das mehr und mehr, auch unter Bibelgläubigen. Ja, der eine sieht so, der andere so und man kann sowieso nicht recht wissen, was ist. Ja? Diese Verunsicherung, die kann überwunden werden, wenn wir eine enge Beziehung zu dem Herrn Jesus pflegen. Er ist eben der Pflock, der Sicherheit und Stabilität gibt. Von ihm der Kriegsbogen. Wir haben vorhin in den vorigen Versen gesehen, wie das Volk Israel verglichen wird mit einem Kriegsbogen. Also der Überrest, der kämpfen wird. Und von ihm werden zusammen hervorkommen alle Bedränger. Diese Bedränger sind die Gläubigen aus den Juden, die jetzt ihre Feinde bedrängen werden. In der Drangsalszeit. Am Ende. Und sie werden sein wie Helden, die zertreten den Straßendreck im Krieg. Und sie werden kriegen, denn der Ewige wird mit ihnen sein. Also in dem Moment, wo der Herr Jesus zurückkehrt. Und so werden zu Schanden werden die Reiter der Pferde. Und ich werde das Haus Juda stärken. Und das Haus Josef werde ich stärken. Haus Juda ist wieder Juda und Benjamin. Das Haus Josef, ist ein Name für die 10 Stämme. Josef hatte ja 2 Söhne, Ephraim und Manasse. Und Ephraim hat eben die Führung unter den 10 Stämmen übernommen. Der erste König über die 10 Stämme war ja Jerobeam, der erste. Und der stammte aus dem Stamm Ephraim. Und darum werden dann die 10 Stämme genannt, oft Ephraim oder eben auch das Haus Josef. Und das Haus Josef werde ich stärken. Und ich werde sie wohnen lassen, denn ich habe mich über sie erbarmt. Und sie werden sein, als ob ich sie nicht verworfen hätte. Auch da wird wieder klar, Gott hat sein Volk auf die Seite gestellt, Römer 9 bis 11, aber nicht für immer. Es kommt die Zeit, wo sie so sein werden, wie wenn Gott sie nie auf die Seite gestellt hätte. Denn ich bin der Ewige, ihr Gott, und ich werde ihnen antworten. Und wie ein Held wird sein Ephraim. Und ihr Herz wird sich freuen wie vom Wein. Und ihre Söhne werden es sehen und sich freuen. Ja, ihr Herz wird frohlocken in dem Ewigen. Ich will sie durchzischen, ja, herbeirufen oder, ja. Das ist gemeint, das hebräische Wort meint so ein Zischen oder ein Pfeifen. Herbeirufen und sie sammeln, denn ich erlöse sie. Und sie werden sich mehren, so wie sie sich vermehrt hatten. Ja, ich werde sie ausstreuen unter den Völkern, aber in der Ferne werden sie meiner gedenken. Jetzt kommt Seite 9. Und sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Also auch hier wird wieder gezeigt, Gott wird in der Endzeit sein Volk aus aller Welt sammeln. Das, was wir heute vor uns erfüllt sehen, seit 1882 bis 2008, etwa 3 Millionen Juden sind zurückgekehrt aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 verschiedenen Ländern. Gott zischt sie herbei. sammelt sie. Er hat sie ausgestreut unter den Völkern, aber er sagt, sie kommen zurück. Und jetzt kommt eine ganz schöne Verszeile. Und sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Die Fußnote 43 habe ich erklärt. Das heißt, sie werden unter den Nationen über Generationen hinweg erhalten bleiben. Obwohl dieses Volk durch all die Jahrhunderte hindurch gehasst und verfolgt wurde, so dass man heute sprechen kann von einem Total von etwa 13 Millionen Toten. Seit dem Jahr 70 bis heute. Aber sie konnten nicht ausgelöscht werden. So wie der Herr Jesus auch gesagt hat in Matthäus 24, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das meint nicht die Generation von 1948. Dieses Geschlecht, das griechische Wort kann bedeuten Generation oder eben ein Volk, ein Volksstamm. Und dieser Vers bedeutet, sie werden als jüdisches Volk erhalten bleiben, trotz aller Verfolgung bis ans Ende. Sie werden leben mit ihren Kindern und zurückkehren. Durch all die Jahrhunderte hindurch, bis dann schließlich die Generationen begonnen haben, ab 1882 zurückzukehren. Vers 10. Und ich werde sie zurückbringen aus dem Land Ägypten. Und aus Assyrien werde ich sie sammeln. Aus dem Land Ägypten? Ja. Im Jahr 1948 gab es immer noch eine jüdische Gemeinschaft in Ägypten von 80.000 Juden. Die waren seit Jahrhunderten waren die dort in Ägypten. Oder Jahrtausenden, muss man sogar sagen. Aber als der Staat Israel gegründet wurde 1948, führte das zu einer grauenhaften Judenverfolgung in Ägypten und zu Demütigungen und so weiter. Das hat dazu geführt, dass in der weiteren Zeit praktisch alle 80.000 gegangen sind. Ein Riesenexodus aus Ägypten in unserer Zeit. Man hat das kaum wahrgenommen. Aber die Bibel sagt ausdrücklich, die kommen aus dem Land Ägypten. Und Zehntausende von ihnen sind nach Israel eingewandert. Und dann heißt es, und aus Assyrien werde ich sie sammeln. Assyrien, das Kerngebiet, war ja der heutige Nordirak. Ja, es gab im Irak bis ins 20. Jahrhundert eine jüdische Gemeinschaft. Durch all die Jahrtausende hindurch. Seit der babylonischen Gefangenschaft. Da sind auch Juden dort geblieben. Vor 2500 Jahren. Und die Nachkommen gab es noch im Irak bis heute. Aber ab 1941 gab es eine starke Verbindung zwischen Irak und Hitler-Deutschland. Und das hat dazu geführt, dass es eine Massenabschlachtung der Juden in Bagdad gab. Und von da an haben die Juden begonnen zu fliehen und auszuwandern aus dem Irak. Jetzt gibt es heute noch etwas mehr als 20 Juden. Alles alte Leute im Irak. Übrigens in Ägypten sind es auch noch ungefähr so 100 Juden, die es gibt. Von den 80.000. Alle gegangen. Und eben aus dem Irak sind sie gegangen. Und zwar, ich kann genau zeigen, aus welchen Orten im Nordirak, auch im Südirak sind die ausgewandert und sind zu Abertausenden nach Israel eingewandert. Genauso wie es da steht. Aus dem Land Ägypten und aus Assyrien werde ich sie sammeln und in das Land des Gilead und des Libanon werde ich sie bringen. Aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Die Grenzen des Landes Israel im tausendjährigen Reich am Anfang werden beschrieben in Hesekiel 47, Vers 13 und folgende. Und da sieht man, das Land Israel wird größer sein im Norden als heute. Es wird große Gebiete von Libanon und Syrien umfassen. Und sogar vom heutigen Jordanien. Das wäre mal ein Thema, so bei einer internationalen Konferenz. Die künftigen Grenzen Israels. Das hat Gott so versprochen. Und hier haben wir also, und in das Land des Gilead, das ist im heutigen Jordanien, und des Libanon werde ich sie bringen. aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Und so, weil das Volk Israel sich dann im tausendjährigen Reich stark mehren wird, wird das Land dann noch größer werden und schließlich wird die Verheißung an Abraham in Erfüllung gehen, 1. Mose 15. Vom Strom Ägyptens, nicht zu verwechseln mit anderen Stellen, wo vom Bach Ägyptens geredet wird, als Südgrenze. Das ist Elarisch, ein Wadi, in der Nähe, wo die Grenze heute durchgeht, zu Ägypten. Aber wenn dort steht der Strom, dann ist das der Nil bis zum Euphrat. Also in diesem ganzen Gebiet, das heißt auch die Sinai-Wüste wird dann besiedelt werden. Und dann wird auch in Erfüllung gehen, was man in Jesaja liest, dass die Wüste aufblühen wird, sogar der Sinai wird aufblühen, sodass Israel Platz bekommt. Also Gilead und Libanon ist zwar eine Vergrößerung im Norden und im Westen, aber es wird nicht als ausreichend befunden werden. Und er wird hindurchgehen durch das Meer der Drangsal. Und er wird schlagen im Meer die Wellen. Und er wird trockenlegen alle Tiefen des Nils. Das ist ein Gericht über Ägypten. Ja, in Jesaja 19, Vers 1 steht, der Herr kommt auf einer Wolke nach Ägypten. Als Richter. Jetzt sehen wir, die Wiederkunft Jesu, die geschieht in verschiedenen Phasen. Wir werden gleich noch sehen in Zacharja 14, der Herr kommt auf dem Ölberg bei Jerusalem. Aber wer weiß schon nicht, dass der Herr in Harmagedon kommen wird, Offenbarung 16. Harmagedon ist eine Ebene im Hinterland von Haifa, im Norden. Dann haben wir Jesaja 19, der Herr kommt nach Ägypten. Und wir haben Habakuk 3, Vers 3. Gott kommt von Teman her und der Heilige vom Gebirge Paran. Das ist Südjordanien. Also der Herr wird in verschiedenen Phasen erscheinen. Und auch wenn der Überrest eben rüberkommt von Jordanien, wird der Herr über ihnen erscheinen. Also man muss das ganz dynamisch sehen, ja, die Wiederkunft Christi. Sie sind einfach Harmagedon und fertig. Aber davon mehr später. Es kommt auch ein Gericht über Ägypten. Die Wiederkunft Jesu wird auch in Ägypten stattfinden und wird trockenlegen alle Tiefen des Nils. Und es wird hinabgestürzt werden der Hochmut Assyriens, Nordirak. Und der Stock Ägyptens wird weichen. Und ich werde sie stärken in dem Ewigen. Und in seinem Namen werden sie wandeln, Spruch des Ewigen. Der Stock Ägyptens hat versucht, Israel dreimal auszurotten. 1948, 1967, 1973. In all diesen Vernichtungskriegen der Araber. Aber dieser Stock Ägyptens wird weichen. Ich werde sie stärken in dem Ewigen und in seinem Namen werden sie wandeln, Spruch des Ewigen. Und jetzt kommt Kapitel 11. Eine ganz interessante Prophetie über den Herrn Jesus als den guten Hirten. Öffne, Libanon, deine Tore, und so soll Feuer fressen deine Zedern. Heult ihr Zypressen, denn gefallen ist die Zeder, denn die Herrlichen sind verwüstet. Gemeint sind die herrlichen Bäume. Heult ihr Eichen Basans, denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Das ist der Dickichtwald, früher im Altertum im Jordantal unten. Basan, das sind die Golanhöhen und das Gebiet weit darüber hinaus noch. Denn gefallen ist der unzugängliche Wald. Stimme des Wegeschreis der Hirten, denn verwüstet ist ihre Herrlichkeit. Hier haben wir eine Prophetie auf das Jahr 70, wo die Römer das ganze Land Israel erobert haben. In dem Krieg 66 bis 73. Und die Römer haben eine so große Wut auf die Juden gehabt, dass sie nicht nur die Städte zerstört haben, sondern sie haben auch das Land, die Ökologie zerstört, wo sie es konnten. Und zwar nicht nur im Krieg 66 bis 73, der dann endete mit dem Fall von Masada. Die Juden haben ja sich wieder aufgerafft und im Jahr 132 gab es unter Kaiser Hadrian nochmals einen Aufstand der Juden, weil ein falscher Messias sie dazu verführt hatte, Bar Kochba. Und dieser Aufstand wurde nochmals von Rom bis ins Jahr 135 so brutal zusammengeschlagen, dass die Römer die Ökologie, sogar die Umwelt verwüstet haben. Und darauf nimmt das Bezug, diese Zedern, die Zypressen, die Eichen Basans, die Fallen, Stimme des Wegeschreis der Hirten. Die Hirten, das sind eben die Führer des Volkes, die völlig verzweifelt sind in diesen beiden Kriegen. Und jetzt kommt Vers 4. So sprach der Ewige zu mir: Weide die Schafherde des Schlachtens, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen: Gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Und deren Hirten sie nicht schonen. Jetzt bekommt Zacharja einen Auftrag. Er soll eine Schafherde, die letztlich zum Schlachten bestimmt ist, weiden. Und das war wieder so eine symbolische Handlung, wie oft Propheten symbolische Handlungen ausführen mussten. Zum Beispiel Hesekiel. Also, weide die Schafherde des Schlachtens. Und dann wird erklärt in Vers 6, denn ich werde die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen. Spruch des Ewigen. Und siehe, ich gebe den Menschen preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs. Und sie werden das Land verwüsten, aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Wer symbolisiert diese Schafherde? Das ist das Volk Israel, die Bewohner des Landes. Und also Zacharja will diese Schafherde hüten wie ein guter Hirte. Aber diese Schafherde wurde gekauft. Vers 5, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen: Gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Wer hat die Juden, das jüdische Volk, so unter den Nagel gerissen? Das waren die Römer, die unter Pompeius im Jahr 63 einmarschiert sind. Übrigens am Yom Kippur. Ein schreckliches Massaker hatten sie unter der Bevölkerung angerichtet. Und so kam das jüdische Volk unter die römische Besatzung. Die haben sich quasi an sich gerissen, die Käufer. Und die werden sie schließlich abschlachten, diese Käufer. Und das ist dann auch geschehen im Krieg 66 bis 73, wo über 1 Million umgekommen ist, und 132 bis 135, wo nochmals etwa 1 Million umgekommen ist. In beiden Kriegen 2 Millionen Juden etwa. Und da wird gesagt, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Ist Rom danach untergegangen? Ja, als Babylon Jerusalem zerstört hat im Jahr 586. Im Jahr 539 war Babylon weg von der Bildfläche. Die Perser hatten sie erobert. Früher die Assyrer, die 10 Stämme zusammengeschlagen haben, die waren 100 Jahre später waren die weg von der Bildfläche. Erobert durch die Babylonier. Also das ging ja als recht flott, ja? Ein Großreich vergreift sich an den Juden, wow, weg sind sie. Ja, wie war das bei den Nazis? 1933 kam Hitler an die Macht und er wollte ein 1000-jähriges Reich errichten. Nach 12 Jahren waren die Nazis weg. Mit 6 Millionen Toten und Verletzten unter den Bewohnern des Nazireiches und Vermissten. Also, das ging jeweils ganz schnell, aber im Jahr 70 geschah nichts mit den Römern da. Jahr 135, das ging noch Jahrhunderte, bis dann Westrom unter dem Angriff der Barbaren zu Fall kam, Jahr 476. Ja, darauf bezieht sich das, deren Käufer sie schlachten werden und nicht dafür büßen werden. Und deren Verkäufer sprechen: Gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Ja, das hat eben Juden gegeben, die haben mit der Besatzungsmacht der Römer zusammengearbeitet und haben gesehen, das bringt Einnahmequellen. Und so haben zum Beispiel die Sadduzäer sehr stark mit den Römern zusammen kooperiert. Und die sind steinreich geworden. Das waren ja die Reichen in Jerusalem, die Sadduzäer. Wo besonders die Priester dazugehörten, die Führenden. Und Dann gab es die Partei, die auch in den Evangelien erwähnt wird, der Herodianer. Die haben auch die römische Herrschaft gestützt. Und dann gab es diese bösen Menschen, die Zöllner. Die haben gesehen, ist zwar ein Verrat des eigenen Volkes, aber wir arbeiten mit der Besatzungsmacht zusammen. Das bringt Finanzen. Wir liefern zwar ab, was wir müssen, aber wir können unsere Brüder ausnehmen finanziell, wie wir wollen. Ein Zachäus wurde steinreich. Das waren böse Menschen und darum wurden sie auch als böse eben verworfen. Aber der Herr Jesus ist auch für solche Menschen gekommen und hat auch solche Menschen gerettet, wie ein Matthäus, wie ein Zachäus. Das ist ganz wunderbar. Aber das waren diese Frommen, die sagen, gepriesen sei der Ewige, dass ich reich werde. Die haben ihr eigenes Volk verkauft. Und dann, und deren Hirten sie nicht schonen. Das sind die falschen Volksführer, die eigentlich nicht dem Volk helfen, sondern dem Volk schaden. Jetzt nochmals Vers 6, denn ich werde die Bewohner des Landes nicht weiterhin schonen, Spruch des Ewigen. Und siehe, ich gebe den Menschen Preis, einen jeden in die Hand seines Nächsten und in die Hand seines Königs, und sie werden das Land verwüsten, aber ich werde nicht retten aus ihrer Hand. Und so weidete ich die Schafherde des Schlachtens, somit auch die Demütigen der Schafherde. Also Zacharja, ein Bild des guten Hirten, weidet jetzt diese Schafherde, die eben zu leiden hat unter diesen Käufern, den Verkäufern und schlechten Hirten. Aber dadurch, dass Zacharja als guter Hirte diese ganze Herde weidet, weidet er natürlich auch die Demütigen unter der Schafherde. Ich habe da eine Fußnote gemacht, 51. Das hebräische Wort bedeutet demütig, gottesfürchtig, elend. Also dieser Ausdruck hat besonders Bezug auf Menschen, die durch Not gehen, aber in der Not sich an den Herrn halten und auf ihn vertrauen. Und nun, die Demütigen in der Herde, das ist ein Bild der wahrhaftig Gläubigen im Volk Israel. Der Herr Jesus ist er gekommen als der gute Hirte, Johannes 10. Und er hat gesehen, das ganze Volk ist eigentlich verschmachtet wie eine Schafherde ohne Hirten. Und er hat sich innerlich über sie erbarmt. So lesen wir das in Matthäus 9 am Schluss. Matthäus 9, Vers 26. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und verschmachtet waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Wie? Sie hatten schon Hirten. Aber so schlimme. Und er geht herum und tut wohl diesem ganzen Volk. Und so haben sich viele, haben in ihm den Messias erkannt und sind gläubig geworden. Nicht nur die 12 Jünger gab es, sondern es gab ja auch die 70 Jünger. Und es gab noch viel, viel mehr. Viele unter dem Volk Israel haben erkannt, das ist der Messias. Und so hat er eben die Schafhirte, sich der ganzen Schafhirte angenommen. Und zwar so gezielt, dass als eine kanaanitische Frau in Matthäus 15 kommt und sagt, hilf mir, meine Tochter, sagt er, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Das war sein erster Auftrag, diese Herde zu weiden, aber natürlich insbesondere diejenigen, die zum Glauben an ihn, den Messias, gekommen waren. Also insbesondere, oder somit auch, die demütigende Schafherde. Und ich nahm mir zwei Stäbe. Den einen nannte ich Freundlichkeit und den anderen nannte ich Verbindung. Und so weidete ich die Schafherde. Und ich vertilgte, ich vertilgte die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie, und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben, und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Ich vertilgte die drei Hirten. Das ist eine ganz interessante Stelle. Das Wort vertilgen kann des Weiteren auch bedeuten, absetzen. Also in der bereits neuen Version, die ich vom Text gemacht habe, die kann ich eben senden per E-Mail. Für alle, die sich wenden an info@rogelini.ch, kommt. Da habe ich noch hinzugefügt, eben ich vertilgte oder ich setzte ab die drei Hirten in einem Monat. Und meine Seele wurde ungeduldig über sie. Jetzt kommt es also zu einer Entscheidung. Sacharja ist der Hirte, der gute Hirte in diesem Beispiel. Und da gibt es ja diese schlechten Hirten. Und jetzt kommt es zu dem Punkt, dass diese schlechten Hirten, die haben genug vom guten Hirten. Sie empfinden Widerwillen gegen ihn. Und auch der gute Hirte wird ungeduldig und will nicht mehr. Ich setzte ab die drei Hirten in einem Monat. Wenn wir schauen, die Evangelien konzentrieren sich ganz speziell auf die letzte Zeit bis zur Kreuzigung hin. Ich habe mal ausgerechnet, die Versen in allen Evangelien ausgezählt, und da habe ich gefunden, 30% der Evangelientexte beschäftigt sich eigentlich nur mit den Tagen von Palmsonntag bis zur Auferstehung. Ein Drittel der Evangelien konzentriert sich auf diese Tage in diesem letzten Monat des Lebens des Herrn Jesus. Und in diesem letzten Monat kam auch die Konfrontation des Herrn mit den Führern und dem jüdischen Volk zum Höhepunkt. Da haben wir auch diese Weherufe über die Schriftgelehrten und Pharisäer in Matthäus 23, wo der Herr eben sie als Führer verwirft. Und es gab drei Gruppen von Führern damals. Die Schriftgelehrten, die Priester, die führenden Priester, dazu gehört auch der Hohepriester, und die höchsten Richter. Wie zum Beispiel Nikodemus war kein Priester, ja, aber gehörte zum Hohen Rat und war also nicht irgendein Schriftgelehrter wie andere, sondern er war quasi höchster politischer Führer mit vielen anderen zusammen. Diese drei Gruppen, die führenden Priester, die führenden Richter und die führenden Schriftgelehrten, die verwirft der Herr in diesem letzten entscheidenden Monat. Setzt sie ab. Meine Seele wurde ungeduldig über sie. Wehe euch, wehe euch. Und ihre Seele empfand Widerwillen gegen mich. Sie entscheiden sich, den guten Hirten zu töten. Und jetzt Vers 9. Da sprach ich, ich will euch nicht mehr weiden. Das Sterbende mag sterben und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines, das Fleisch seines Nächsten. Was hat der Herr Jesus gesagt, als er auf dem Esel einritt am Palmsonntag nach Jerusalem? Er hat geweint. Und gesprochen in Lukas 19, Vers 41, und als er sich näherte und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach, wenn auch du erkannt hättest und selbst an diesem deinen Tag, was zu deinem Frieden dient, jetzt aber ist es vor deinen Augen verborgen. Denn Tage werden über dich kommen, dass deine Feinde einen Wall um dich aufschütten und dich umzingeln und dich von allen Seiten einengen werden. Und sie werden dich und deine Kinder in dir zu Boden werfen und werden in dir nicht einen Stein auf dem anderen lassen, darum, dass du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Also der Herr gibt es auf. Er will jetzt nicht mehr weiterführen und er übergibt dieses Volk der Katastrophe. Oder auch Matthäus 23 am Schluss, wo der Herr Jesus sagt, und ihr habt nicht gewollt, siehe, euer Haus wird euch Wüste gelassen werden. Das entspricht dem hier, das Sterbende mag sterben und was vertilgt wird, mag vertilgt werden. Und die Übrigbleibenden mögen fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Das heißt, es gibt auch im Volk drin grässliche Streitigkeiten. Und das ist genau das, was auch geschehen ist. Besonders in diesen Jahrzehnten nach der Kreuzigung des Herrn Jesus bis ins Jahr 70 da gab es so viel Hass und Streitigkeiten unter verschiedenen Volksgruppen im jüdischen Volk. Und das hat natürlich auch ihre ganze Widerstandskraft gegen die Römer entscheidend geschwächt. Das wird auch bei Josephus Flavius eben beschrieben, diese innerjüdischen Streitigkeiten, was genau dem hier entspricht. Fressen eines das Fleisch seines Nächsten. Jetzt kommt Seite 10. Man hat vielleicht gesehen, in diesem Kapitel 11 sind nur die ersten drei Verse, sind ein Gedicht. Und dann ab Vers 4, wo diese Gleichnishandlung des guten Hirten kommt, das ist Prosa. Das geht auch da weiter. Vers 10, da nahm ich meinen Stab Freundlichkeit und zerbrach ihn, um den Bund zu brechen, den ich geschlossen hatte mit allen Völkern. Und er wurde an jenem Tag gebrochen. Und also erkannten die Demütigen der Schafherde, die auf mich achteten, dass dies das Wort des Ewigen war. Dieser Bund Freundlichkeit bedeutet also der Zusammenhalt innerhalb des Volkes, das gestärkt wird durch gegenseitige Freundlichkeit. Aber der Herr sagt, jetzt übergebe ich euch sogar gegenseitigen Streitereien. Er verbricht diesen Stab Freundlichkeit. Und ich habe gesagt, ab der Kreuzigung wurde das immer schlimmer, diese innerjüdischen Streitigkeiten. Und die Demütigen, also die wahren Gläubigen der Schafhirten, die realisieren, das ist das Wort des Ewigen. Das hat er ja vorausgesagt, dass das so kommen sollte. Es wird hier gesagt, der Bund, der geschlossen ist mit allen Völkern, das ist nicht das Wort, das oft gebraucht wird für die Heidenvölker, Goyim, sondern hier ist es das Wort Amim, das eben auch gebraucht wird für die Stämme Israels. Ja, zum Beispiel in der Apostelgeschichte haben wir diesen Ausdruck, die Völker Israels. Das sind die 12 Stämme Israels. Ich gebe kurz die Stelle an. Ich muss nachher schnell schauen. Es ist in der Bekehrungsgeschichte von Paulus. Kapitel 9, 22 oder 26. Gut, und jetzt sagt der Herr eben diesen Bund mit allen Völkern, das heißt dieser innerliche Zusammenhalt dieser 12 Stämme, wird aufgebrochen. Dann Vers 12, und ich sprach zu ihnen, wenn es gut ist in euren Augen, so gebt mir meinen Lohn, und wenn nicht, so lasst es bleiben. Da wogen sie meinen Lohn, 30 Silberstücke. Der gute Hirte sagt, jetzt ist aus. Jetzt will ich nicht mehr weiterfahren. Dieser eine Monat hat es auf den Punkt gebracht. Die drei Hirten werden von ihm verworfen. Und dann sagt er, wenn ihr mir eine Bezahlung geben wollt für meinen Hirtendienst, dann könnt ihr es tun und sonst lasst ihr es einfach. Und dann werden hier 30 Silberstücke abgewogen. Das ist genau der Preis nach Matthäus 27, den Judas bekam, um den guten Hirten zu verraten. Und warum haben die ausgerechnet ihm vorgeschlagen, wir geben dir 30 Silberstücke? Sie hätten doch zum Beispiel 20 Silberstücke geben können. Das wäre doch so viel gewesen, wie man für Josef bezahlt hatte, als er an die Heiden verkauft wurde. Die Brüder Josefs haben ihn verkauft für 20 Schekel oder 20 Silberstücke. So. Und das haben sie aber nicht gemacht, denn das wäre ja eine Ehre gewesen, den Herrn Jesus zu vergleichen mit Josef. Aber sie haben 30 gegeben. Das war, ich habe das in der Fußnote hier erklärt, 2. Mose 21, 32. 30 Silberstücke ist der Betrag der Haftpflichtzahlung für einen toten Sklaven. Und das Gesetz Mose hat ja auch verschiedene Haftpflichtgesetze erlassen. Und da wird gesagt, wenn zum Beispiel ein Stier eines Besitzers einen Sklaven tötet, dann ist der Besitzer des Stiers wird zur Rechenschaft gezogen. Aber kann ihn ja nicht mehr lebendig machen. Das ist genau gleich wie bei uns, jemand macht ein Auto Unfall und tötet jemanden. Er hat ihn gar nicht töten wollen. Aber er wird zur Verantwortung gezogen. Und damals musste er 30 Silberstücke bezahlen für einen toten Sklaven. Die haben bewusst diese 30 Silberschekel gegeben. Das ist dieser verächtliche Betrag für einen toten Sklaven. Also sogar im Preis liegt noch eine Lästerung des guten Hirten drin. Der gute Hirte hat nicht gesagt, gib mir 30 Silberstücke. Was ist der Lohn? Und sie wogen da 30 Silberstücke. Vers 13, da sprach der Ewige zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Das ist Ironie, ja? Diesen herrlichen Wert. Das betont nochmal, das ist eben eine Anspielung auf diesen Preis des toten Sklaven. Und Gott sagt also, wirf ihn dem Töpfer hin. In Matthäus 27 sehen wir, Judas wurde plötzlich geplagt von einem schlechten Gewissen. Das ist nicht ein echtes echtes schlechtes Gewissen. Da sieht man auch immer wieder bei bösesten Menschen, die plötzlich bekommen sie Gewissensbisse. Aber das heißt nicht, dass sie umkehren von ihrem Weg. Aber sie spüren das Gewissen. Und dann hat er ja diese Silberstücke wieder in den Tempel gebracht und hat sie in den Tempelhof hineingeschmissen. Aber die Priester haben sofort gesagt, das darf man nicht. Dieses Geld darf man nicht in den Opferkasten des Hauses Gottes tun. Das ist Blutgeld. Das würde den Tempel entweihen. Da haben sie beschlossen, wir benutzen dieses Geld, um einen Acker zu kaufen von einem Töpfer. Und da kann man dann die Armen, die kein Geld haben für ein Begräbnis, die kann man dort unterbringen. Also für einen guten Zweck werden die noch eingesetzt. Warum der Acker eines Töpfers? Töpfer, die machen ja so schöne Dinge und Gefäße und manchmal missraten die. Was soll man machen mit Missratenen? Ja, die muss man entsorgen. Aber wo soll man diese Scherben entsorgen? Am besten, man hat so ein billiges Landstück, da kann man es einfach draufschmeißen. Aber ist dann auch nicht gerade angenehm, um dann dort später einen Garten draus zu machen. Müsste man wieder all diese Scherben zusammensuchen. Und so hat man eben ein solches billiges Ackerstück, hat man gekauft von einem Töpfer und hat sich gesagt, so, da können wir die armen Toten begraben. Und so wird also hier gesagt, wirf ihn dem Töpfer hin, diesen herrlichen Wert, mit dem ich von ihnen wertgeschätzt worden bin. Da nahm ich die 30 Silberstücke und warf sie in das Haus des Ewigen, dem Töpfer hin. So hat das Zacharia in seiner Beispielhandlung, ja, in seiner symbolischen Beispielhandlung gemacht. Das Geld kam ins Haus Gottes und dann durfte der Töpfer das haben. Genauso hat Judas zuerst das Geld ins Haus Gottes gebracht, aber die haben das umgeleitet und einem Töpfer eben dafür die Bezahlung gegeben für ein Ackerstück im heutigen Tal Hinnom. Das ist ein Tal gerade außerhalb der Altstadt. Das war eigentlich ab König Josia die Kehrichtsverbrennungsanlage von Jerusalem. Dort hat man den Abfall, hat man dort auch verbrannt. Und dort in diesem Abfalltal eben gab es dieses billige Ackerstück eines Töpfers. Aber schön, wie sich jedes Wort erfüllt. Aber eigentlich ist der Text sehr, sehr schwierig, ja? Und wirklich, wie soll man das Einzelne verstehen? Aber wenn man dann sieht, es geht einfach schön auf wie ein Puzzle. Und jetzt Vers 14, da zerbrach ich meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu brechen. Ja, wir haben gesehen, Liebigkeit wurde gebrochen, das war das Erste. Und so kam es zu diesen schrecklichen innerjüdischen Streitereien und Kämpfen bis zum Tod, ja? In den Jahren nach der Kreuzigung bis ins Jahr 70, bis zum Untergang Jerusalems. Sogar noch im Kampf um Jerusalem haben die miteinander gestritten. Aber dann kommt dieser zweite Stab, Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel zu zerbrechen. Das heißt, dieses Volk sollte zerstreut werden. dass nicht mehr der Zusammenhalt da ist. Und ab dem Jahr 70 kam diese lange Zerstreuung der Juden letztlich in alle 5 Kontinente. Und jetzt bekommt Sacharja nochmals einen Auftrag. Vers 15, da sprach der Ewige zu mir: Nimm noch an dich die Ausrüstung eines törichten Hirten. Sollte er also einen dummen Hirten spielen. Aber das Wort ist nicht einfach dumm im Sinn, der nichts versteht, sondern es ist gleichzeitig auch böse. Ja? Es gibt, dass jemand dumm und böse ist zugleich. Das ist schlimm. Und er soll also einen bösen Hirten spielen und soll die Ausrüstung eines törichten Hirten nehmen. Hat er auch wieder einen Stab und alle zugehörigen Instrumente, die eben so ein Schafhirt hat. Und jetzt wird erklärt: Denn siehe, ich lasse einen Hirten aufstehen im Land. Der Umkommenden wird er sich nicht annehmen. Das Versprengte wird er nicht suchen. Und das Verwundete wird er nicht heilen. Das Gesunde versorgen und das Fleisch des Fetten wird er essen. Und ihre Klauen wird er zerreißen. Sie haben den guten Hirten verworfen. Jetzt gibt es nur noch die Alternative. Den bösen, den törichten Hirten. Und so sind über das Volk Israel in den weiteren Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden über 50 falsche Messias gekommen, die schreckliches Elend angerichtet haben. Allein Bar Kochba im Jahr 135 hat zu verschulden, dass dann mehr als 1 Million umgekommen ist. Aber letztlich geht diese Prophetie auf den letzten törichten Hirten, der kommen wird, der Antichrist, der als Herrscher in Israel auftreten wird, aber das Volk ins Elend stürzen wird. Der Jesus hat gesagt in Johannes 5. Übrigens, ich werde jetzt nicht durchhetzen bis Sacharja 14. Das wollen wir uns aufsparen für nächstes Mal. Dann gibt es einen Teil Sacharja Römisch 3. Da haben wir dann schön den Block, Kapitel 12 bis 14. Ja, aber jetzt Johannes 5. Aber ich denke, das lohnt sich, weil, wenn wir das genauer nehmen, da ist so viel drin, über das eigentlich nicht so oft gesprochen wird. Johannes 5, Vers 43, der Jesus sagt den Volksführern, den falschen Hirten: Ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wer den Erlöser ablehnt, wird automatisch offen für die Verführung. Dieses Grundprinzip sehen wir dauernd. Es ist unglaublich, was Menschen alles akzeptieren und glauben können, wenn sie das Evangelium ablehnen. Napoleon soll das gesagt haben: Es ist unglaublich, was die Menschen glauben, es darf nur nicht in der Bibel stehen. Ja, da werden Menschen verspottet, verhöhnt, weil sie an Jesus Christus glauben. Aber dieselben Menschen können zum Beispiel einen Stein um den Hals tragen und sie glauben tatsächlich, dass dieser tote Stein ihnen hilft. Ja, so verdreht. Aber wer den Erlöser ablehnt, der im Namen des Vaters gekommen ist, der wird den Falschen aufnehmen. Den werdet ihr aufnehmen, der in seinem eigenen Namen kommt. Das ist der Antichrist. Und jetzt kommt ein Gedicht. Sieht man das? Vers 17 ist nochmals ein Gedicht über den Antichristen. Wehe dem nichtigen Hirten, der die Schafherde verlässt, das Schwert über seinen Arm und über sein rechtes Auge. Sein Arm soll vollständig verdorren und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Der Antichrist wird auftreten zu Beginn der Stunde der Versuchung, nach der Entrückung. Und er wird die Masse in Israel verführen, die sagen wird: Das ist der Messias, endlich ist er da. Ein starker Mann, der uns jetzt in einer Zeit, wo wir so viel schwache Führer gehabt haben, uns wirklich hilft in diesem Nahostkonflikt. Und der wird sogar noch verbunden sein mit dem Römischen Reich im Westen, zusammen mit denen zusammenarbeiten. Aber schließlich wird der Antichrist auf dem Tempelplatz ein Götzenbild aufstellen, das spricht. Und dann sagt der Herr Jesus, dann wird die große Drangsal losgehen. Das ist der Moment, wo nach Zacharia 11, Daniel 11, Vers 40, der König des Nordens, Israel, vollkommen überrennen wird. Joel 2 beschreibt diesen Kommenden aus dem Norden als eine riesige Armee, so groß wie noch nie eine Armee gegen Israel gekommen ist in der ganzen Geschichte. Und das ganze Land ist vor ihm wie der Garten Eden und hinter ihm ist alles verbrannt. Der König des Nordens ist in der erfüllten Prophetie der Bibel. Daniel 11, 1 bis 35 ist alles erfüllt. Das war immer Syrien. Der König des Südens dort immer Ägypten. Aber nicht nur Syrien von heute. Großsyrien, das damals eben umfasste das ganze Gebiet von Libanon, Syrien bis nach Pakistan. Und interessant ist das heute islamische Welt. Und so wird der König des Nordens, also Syrien sein, aber mit all seinen Verbündeten. Und er wird den tödlichen Schlag ausführen gegen Israel, sobald die Masse dieses Gräuelbild des Antichristen angenommen hat. Dann wird Gott seine schützende Hand wegnehmen, aber der Überrest flieht nach Moab, nach Jordanien. Und der Antichrist, was soll der dann machen? Der haut ab zu seinem Freund nach Europa. Das ist das erste Tier aus dem Meer. Wehe dem Hirten, der die Schafherde verlässt. Der setzt sich ab, so wie das schon andere gemacht haben, wenn es brenzlig wurde. Dann liegt ihnen überhaupt nicht an ihrem Volk. Und dann heißt es, das Schwert über seinen Arm. So verliert er seine Macht, da wo er war. Aber dann wird er mit seinem Freund zurückkommen. Der Westen wird dann aufmarschieren in Harmagedon, nach Offenbarung 16. Das ist diese riesige Ebene im Hinterland von Harmagedon. Da gibt es nicht viele Häuser, weil das die Kornkammer Israels ist. Aber in der Zeit wird es ja nicht mehr regnen. Dann kann man das gut brauchen für einen Aufmarsch von vielen Armeen. Eignet sich auch sehr gut, weil der große Militärschiffshafen Israels, der befindet sich ja in Haifa. Also kann man gerade schön aufmarschieren, wenn man mit den Kriegsschiffen von Europa hier kommt, nach Haifa und dann ins Hinterland. Und in der Ebene Harmagedon gibt es einen der größten Militärflughäfen mit Abflugpisten in alle Himmelsrichtungen. Ideal auch für die Luftwaffe, um dort aufzumarschieren. Harmagedon. Und da kommt er zurück. Aber dann wird der Herr Jesus erscheinen. In Offenbarung 19 am Schluss lesen wir, dass sein Freund und er der falsche Prophet, die werden lebendig ergriffen und in den Feuersee geworfen werden. Das Schwert über seinen Arm, wenn er flieht am Anfang der Drangsalzeit, und über sein rechtes Auge, dann kommt er lebendig in den Feuersee. Das ist ein totales Ende. Sein Arm soll vollständig verdorren und sein rechtes Auge gänzlich erlöschen. Und dann ist der erste Teil vorbei. Der verworfene Messias. Hätten sie doch damals, als er nach Jerusalem gekommen ist, und Gott hat zu den Propheten sagen lassen, freue dich sehr, Tochter Zion, dein König kommt. Und sie haben es verpasst. Und darum das ganze Elend, das gekommen ist. Aber jetzt kommt eben Kapitel 12 bis 14, und das wollen wir wirklich auskosten nächstes Mal. Dann werden wir eben sehen, sein zweites Kommen, wie dann der Überrest ihn empfangen wird, wenn er kommt und sie befreit aus der großen Drangsal heraus. Aber damit möchte ich schließen in Kapitel 13. Vers 8 wird ihm gezeigt, was da geschehen wird, wenn Israel überrannt wird. Der Überrest flieht, die 144.000 im Wesentlichen, und die kommen dann wieder zurück. Sacharja 13, Vers 8. Und es wird geschehen im ganzen Lande, spricht der Herr, zwei Teile davon werden ausgerottet werden und verscheiden. Aber der dritte Teil davon wird übrig bleiben. Und ich werde den dritten Teil ins Feuer bringen und ich werde sie läutern, wie man Silber läutert. Und sie prüfen, wie man das Gold prüft. Es wird meinen Namen anrufen und ich werde ihm antworten. Ich werde sagen, es ist mein Volk, und es wird sagen, der Herr ist mein Gott. Sehen wir, das bezieht sich nicht auf die Nazi-Zeit. Denn hier steht, so wird es geschehen im Land, nicht im Ausland. Also, wenn eben Syrien mit all seinen Verbündeten das Land verwüsten wird, werden zwei Drittel der Bevölkerung umkommen. Aber ein Drittel wird umkehren und gerettet werden. Und Gott wird diesen Drittel anerkennen als mein Volk, Ami. Nicht mehr Lo Ami, Ami. Die 144, das war die Erstlingsfrucht. Und die ganze Ernte umfasst ein Drittel des Volkes. Und so wird, wie Römer 11, Vers 25 sagt, ganz Israel gerettet werden. Ja, es ist ja nur ein Überrest. Ja, aber nur der Überrest lebt dann noch. Dann ist es das ganze Volk. Ja, und es steht ja in Römer 9 steht, wenn Israel wäre wie der Sand am Meer, nur ein Überrest wird errettet werden. Und dann in Römer 11 steht, ganz Israel wird gerettet werden. Wie geht das? Ja, der Überrest wird überleben und er wird dann ganz Israel ausmachen. Aber man kann natürlich nicht sagen, ja, wir müssen keine Judenmission betreiben, Gott kommt mit seinem Volk zum Ziel, er wird einmal ganz Israel retten. Ja, woher? Was ist mit den zwei Dritteln? Im Land. Und wir haben noch nicht gesprochen über all die Juden, die jetzt leben und vielleicht morgen sterben. Wir müssen ihnen die Botschaft bringen. Dem Juden zuerst, als auch dem Griechen. Aber wir sehen mit Dankbarkeit, dass Gott einen Drittel des Volkes im Lande schließlich retten wird. Nicht wahr? Als der Staat Israel gegründet wurde, da gab es etwa 650.000 Juden im Land. Dann haben sie sich überlegt, ja, 144.000 müssen da, ja, und dann ein Drittel der Bevölkerung. Heute sieht das alles schon ganz anders aus. Heute ist die ganze Bevölkerung mehr als 5 Millionen. Dann sieht man diese 144, die sind ein kleiner Teil, der zuerst zum Glauben kommt, evangelisieren wird, und dann kommt ein Drittel der Bevölkerung zum Glauben. Vielleicht denkt man, ja, das ist ja traurig, ein zwei Drittel nicht. Aber wie ist es mit der Schweiz? Glauben wir, dass ein Drittel der Schweiz gerettet wird? Das wäre ja zum Jubeln, oder? Aber wir sehen da mehr und mehr den großen Abfall, von dem 2. Thessalonicher 2 spricht. Aber Gott wird unter seinem Volk eine Errettung, eine Erweckung bewirken, wo schließlich dieser Überrest, ein Drittel, schließlich Gottes Volk werden wird. Ja, dann wollen wir noch schließen mit Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Und wir danken dir, dass es so wunderbar ist. Vieles ist schwierig, was wir gelesen haben. Und trotzdem dürfen wir erkennen, wie es wirklich dein Wort ist. Und wie auch schwierige Dinge plötzlich aufgehen und wir sehen, wie du alles in der Hand hast und wie du alles geführt hast. Und wir haben heute auch in diesen Kapiteln besonders dich gesehen. Deine Herrlichkeit, dein erstes Kommen, dein Wirken als guter Hirte. Aber wir haben auch heute vieles gesehen von deinem Wiederkommen in der Zukunft, auf das wir uns so freuen, auf die Entrückung und dann auch, wenn du kommst, um schließlich auf dieser Erde anerkannt zu werden. Du, der Verworfene, du wirst kommen und wirst das letzte Wort sprechen. Und so ist es für uns wirklich etwas Wunderbares, dass wir jetzt auf der Seite des Verworfenen stehen dürfen. Und so wissen wir, dass wir auch einmal auf der Seite dessen stehen werden, der das letzte Wort reden wird. Hilf uns wirklich in der jetzigen Zeit treu zu sein im Blick auf dein Kommen. Amen.